Moin, moin und hallo, herzlich willkommen live bei Bundesliga, die einzige Fußballshow der Welt, heute mit fantastischer Besetzung. Wir haben einen großartigen Gast, auf den wir uns sehr freuen, unter anderem deshalb, weil er HSV-Fan ist. Wer das ist, das erfahrt ihr jetzt.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Bei uns zu Gast heute, Disaster, herzlich willkommen, freue mich sehr, dass du da bist. Eine Größe des Raps, nicht nur in Hamburg, aber aus Hamburg. Und natürlich HSV-Fan, wie sich das gehört. Freue mich sehr, dass du da bist heute. Hören wir dich? Kannst du mal was sagen, Gerrit?
Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ich hoffe, ihr hört mich. Sorry auch fürs Delay und die leichte Verspätung. Geht das so klar mit Bild und Ton?
Wunderbar.
Besser als das, was wir sonst so angeboten kriegen von Tobi und Nico hier.
Genau, die das seit Jahren machen. ich freue mich sehr,
nice try,
dass du da bist. Natürlich herzlich willkommen auch Nico und Tobi aus dem Homeoffice. Und lieber Gerrit, so dein bürgerlicher Name, Disaster, dein Künstlername, der Nico, der ist ja kein Unbekannter, der seinerseits eine Größe des Rappers, weniger am Mikrofon rappend, als er am Mikrofon interviewend. Der hat so viel Informationen über dich, der würde dich gerne mal vorstellen, oder?
Also, sagen wir so, also ich wollte einfach, das war ganz lustig in der Konstellation, muss ich ja erzählen, Gerrit, als es darum ging, ich weiß gar nicht, es ging, glaube ich, damit los, dass wir beide darüber gesprochen haben, über Bundesliga und über Fußball, mal drüber reden oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wo es hergekommen ist, aber auf jeden Fall aus der Konstellation heraus, diese drei oder vor allem zwei von drei wirklichen Anti-Deutschrap-Experten, die da mit im Raum sitzen.
Wie bitte?
Halt dann erstmal ein bisschen Infos braucht, ja, Tobi Escher, ich meine dich. Okay. Und dann... muss ich dir mal ganz kurz erzählen, dass du ja unter anderem eine traumhafte Hymne für die Stadt gerade geschrieben hast, die seitdem bei mir auf Rotation läuft. Und dazu noch ein Album, das, glaube ich, also man kann schon sagen, wahrscheinlich das stärkste deiner Karriere bisher ist und dementsprechend dafür sorgen wird, dass sich jetzt sehr viele Leute hören werden. Und das alles, obwohl du HSV-Fan bist, wie schon angesprochen ist. Aber wir ja über die Jahre auf FIFA-Cups schon sehr viel Freude miteinander hatten und sehr viel auch über Fußball geredet haben und dass es eigentlich nur logisch war, dass du mal herkommst.
Ja, ey, wie gesagt, also vielen Dank erstmal für das nette Introducing und ja, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Schlecht vorbereitet und zu spät, also alles wie immer, das sind meine Kernkompetenzen.
Unsere auch. Das trifft sich sehr gut. wir kommen nämlich auch gerade aus einer vorherigen Sendung hier runtergesprintet, sind deswegen auch noch leicht schweißgeperlt, hungrig und unterzuckert. Aber lass uns mal, bevor wir über den HSV sprechen, ich freue mich sehr, dass du da bist, auch weil ich endlich jetzt mal Raum bekommen werde, über diesen Verein zu sprechen. Normalerweise bekomme ich den nicht, weil die ja abgestiegen sind und wir eigentlich nur erste Liga besprechen. Deswegen können wir nachher schön nochmal schnacken über den HSV. Lass uns aber anfangen mit der Bundesliga. Und da hat Tobias Escher ja wieder Tagesordnungspunkte für uns aufgeschrieben, an die wir uns immer sklavisch halten. Und der erste ist Alonso in Gladbach. Gerüchteküche brodelt. Und zwar nicht als Spieler, sondern Xabi Alonso soll, ich glaube, seine Profi Trainerkarriere sogar starten in Gladbach. Ich weiß gar nicht, hat er irgendwo schon trainiert vorab?
Zweite spanische Liga, glaube ich.
Zweite spanische Liga?
Dritte spanische Liga. Dritte
spanische Liga. Der trainiert gerade die B-Mannschaft von Real Sociedad, hat auch schon bei Real Madrid in der Jugendarbeit trainiert, ich glaube U14 oder U13, ist aber gerade sehr erfolgreich tatsächlich mit der B-Mannschaft von Real Sociedad. Die sind Tabellenerster in der dritten spanischen Liga.
Ja, so eine schöne Empfehlung. Was ist denn dran an dem Gerücht? Haben wir geheime Quellen vielleicht in Gladbach?
Ja, es ist ja so, dass die Bild-Zeitung dieses Gerücht heute Morgen aufgemacht hat und damit auch die Sportberichterstattung aufgemacht hat. Und es ist aber zumindest nach meinen Informationen überhaupt nicht fix und das hat auch jetzt die Bild-Zeitung so gesagt. Und ich habe davon auch noch nicht gehört gehabt und ich bin mir auch nicht sicher, ob das tatsächlich zustande kommt. Es kann sein, kann aber auch nicht sein. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, wie die Bild-Zeitung heute Morgen berichtet hat, dass da schon alles in trockenen Tüchern ist und dass das schon unterschrieben ist. Das ist keineswegs so.
Ja, wie immer sind wir gut informiert, besser als die Bild-Zeitung. Wir sagen nämlich, dass wir nichts wissen.
Hm? Ja, aber zumindest ist da nicht komplett, also ist nicht komplett erfunden. Scheinbar ist an dieser Personalie Alonso ist ja scheinbar was dran, ob es jetzt fix ist oder nicht. Und das finde ich schon mal, also da hätte von uns wahrscheinlich keiner drauf getippt von der Woche.
Nee, vor allem so ein schillernder Name, ne? Also im Trainerbereich jetzt natürlich noch nichts gerissen, aber Weltfußballer.
Ja, und ich weiß noch, wir haben ja letzte Woche haben wir auch über Nationalmannschaft und potenzielle Trainer und so geredet. Und da haben wir auch darüber geredet, wie viel Erfahrung ist wichtig. Und da wäre ja jetzt auch wieder das Thema, Xabi Alonso, würde er das Rüstzeug mitbringen, um einen Bundesliga-Verein wie Gladbach mit ja durchaus Ambitionen zu übernehmen? Oder hat er dann noch jemanden an seiner Seite, der irgendwie Hansi Flick heißt?
Das müsste man Tobi beantworten.
Man müsste da halt, man darf natürlich nicht den Fehler machen, einerseits zu sagen, nur weil er ein Ex-Spieler ist, hat er es schon drauf. Aber andersrum darf man nicht den Fehler machen, zu sagen, nur weil er ein Ex-Spieler ist, hat er es nicht drauf. Also es ist ja nicht so, dass er nicht schon Trainer ist. Er macht das ja schon, er ist schon am Trainieren. Es wäre natürlich aber in mehrerer Hinsicht ein Coup, weil natürlich Xabi Alonso ein sehr großer Name ist, der jetzt auch so an und für sich keine Verbindung hat mit Borussia Mönchengladbach, für den es natürlich auch die erste Trainerstation ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Spieler, der ja auch als Stratege, als Spieler bekannt ist, der ja auch als Spieler schon in Interviews sehr stark hat durchscheinen lassen, dass er sich für den Trainerberuf interessiert, auch für die Frage, wie Trainingswissenschaft, wie funktioniert das, Spieltaktik, dass der eine genaue Vorstellung hat, wie er spielen möchte. Was ich wiederum interessant finde, ist, dass es aus, was ich jetzt heute so gelesen habe, über seine Mannschaft, die er trainiert, dass die sehr stark auf Ballbesitzfußball setzt. Also, dass die in der dritten spanischen Liga den meisten Ballbesitz haben, über 60% im Schnitt im Spiel, dass er sehr stark von Guardiola beeinflusst ist, den, der ihn ja auch bei Bayern München trainiert hat. Und das wäre dann wieder so ein leichter Stilwechsel bei Gladbach, weil die ja unter Rose so ein Stück weit von diesem langsamen Fußball, den sie auch in Hecking gespielt haben, abgekommen sind zu mehr Tempo.
Ja, da können sie auch Dieter Hecking zurückholen. Ist auch eine Option, der ist ja auf dem Markt. Obwohl, ist er nicht mehr, ist er bei Nürnberg.
Aber Jungs, habt ihr auch immer dieses, was ihr schon gesagt habt, dieses beobachtet ihr das auch immer im europäischen Fußball, wie denn diese Superspieler, wenn sie dann Trainer werden, wie die dann so arbeiten? Also bei mir fällt da nämlich immer so als erstes gerade in der jüngsten Vergangenheit Steven Gerrard ein, der Glasgow Rangers ja übernommen hat, die Liverpool-Legende. Und das war ja die letzten 10 Jahre inklusive Insolvenz so, dass es ein Celtic Glasgow-Land war. Und jetzt ist Glasgow Rangers erfolgreicher denn je in der Geschichte des Vereins, glaube ich, mit europäischen Wettbewerb, Pokal, Meisterschaft frühzeitig gewonnen und sowas alles. Also da scheint ein klasse Spieler es auch super auf die Trainerbank geschafft zu haben. Und wer weiß.
Da gibt es Beispiele für beide Seiten. Also ja, wenn du jetzt Frank Lampard nimmst zum Beispiel, in Chelsea mehr oder weniger gescheitert. Stefan Effenberg.
Ja, aber ist euch mal aufgefallen,
der deutsche Frank Lampard.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Position als Spieler und Wahrscheinlichkeit, Trainer zu werden? Weil sowohl Gerrard als auch Lampard als auch Alonso sind alles zentrale Mittelfeldspieler. Ich glaube, Guardiola war auch zentraler Mittelfeldspieler, oder?
Zidane,
ja. Vielleicht ist das tatsächlich irgendwie so ein strategisches Gen, was die Leute einfach mitbringen.
Also ich schätze mal, wenn du auf dem höchsten Niveau auch bei so Top-Vereinen die Schalt- und Waldzentrale bist, dann musst du wahrscheinlich auch einfach das Fußballspielen einfach vielleicht ein bisschen besser noch verstehen als, weiß ich nicht, jetzt ein Innenverteidiger oder ein Stoßstürmer oder so. Keine Ahnung, ich will dir nicht ihre Skills absprechen, aber ich glaube schon, dass da ein Skillset abverlangt wird als Spieler, was es zumindest als Trainer dann begünstigen kann. Mhm. Was natürlich nicht automatisch heißt, dass ein Torhüter nicht auch ein toller Trainer sein kann oder
Baum,
so.
Zum Beispiel.
War aber, der Torhüter oder was?
Ja, war Torhüter, aber war nie wirklich hochklassig gespielt. Also er hat nicht diese Körpergröße gehabt. Also der ist unter 1,80 und das ist ja für einen Erstligatorwart einfach zu klein. Aber er war ein guter Torwart.
Aber was du halt auch nicht vergessen darfst, dass diese Spieler, die wir genannt haben, Lampard, Gerrard, Alonso, das waren auch Leader in ihrem Team. Das war nicht nur die Position, sondern das waren Kapitäne, das waren über Jahre hinweg Koryphäen in ihren Vereinen, zu denen alle jungen Spieler hochgeguckt haben. Also die haben ja schon im Prinzip, waren die wahrscheinlich schon der verlängerte Arm vom Trainer auf dem Feld immer. Mhm. Also das ist wahrscheinlich auch kein Zufall.
Sehr schönes Interview übrigens neulich gesehen mit Steven Gerrard, der natürlich gefragt wurde, wahrscheinlich wird er das ständig gefragt, wann er denn Liverpool-Trainer wird, so ungefähr. Und der dann wirklich gesagt, so ey, pass auf, Jürgen Klopp, alle lieben Jürgen Klopp. Und er hat in der Wir-Form gesprochen, nicht nur also die Fans, sondern wir, also er sich selbst inkludiert in diese Fanszene. Wir lieben Jürgen Klopp, ey, wir wollen gar keinen anderen und so weiter. Der hat sich auf sehr schöne, sehr charmante Art und Weise von diesem Gerücht distanziert, dass er vielleicht Liverpool übernehmen könnte, zeitnah. Jetzt lass uns mal dieses Gerücht beiseite lassen, weil mehr ist es bislang ja noch nicht, und ein bisschen was auf den Rasen bringen. Gerrit, hast du das Spiel gesehen, Gladbach auf Schalke?
Ich glaube jetzt.
Hört er uns noch?
Hörst du uns noch, Gerrit?
Du bist mute, glaube ich. Du bist gemutet. Check mal. Oder du hast irgendwas geändert. Wir hören dich gerade nicht.
Kein Ton leider gerade.
Gerade kein Ton, lieber Gerrit. Hm. Sonst würde ich doch vorne, versuch das mal zu checken und du redest einfach rein, ja? Und wir merken ja, wenn wir dich hören.
Warte mal. Noch hören wir dich nicht. Nee, leider nicht. Wahrscheinlich hat er schon sehr viele weise Sachen auch zu Xabi Alonso zu sagen.
Ja, wirklich, alle aber verloren.
Wir haben ihn gehört. Das ist nicht das Problem.
Okay, ich hoffe, du hörst uns, aber Gerrit, versuch das mal zu fixen und redest einfach rein und sobald wir dich hören, bist du dran sozusagen. Aber dann würde ich jetzt sozusagen die Frage erstmal weitergeben. An die Gruppe, Schalke verliert zu Hause gegen Gladbach 3:0 und ehrlich gesagt, Schalke macht da weiter und Gladbach bekommt so ein bisschen Urlaub auf Schalke, so oder? Von der derzeitigen Krise.
Das ist ja, auf jeden Fall unangenehm, Schalke zuzugucken gerade. Das ist, wie sie es versuchen, wie sie auch irgendwie da. Also, aber das ist so ein unwürdiger Abschied, habe ich gerade das Gefühl, diese ganzen Spiele. Weil du jedem Gegner anmerkst, die machen Tor und dann verwalten sie so ein kleines bisschen und dann versucht Schalke ambitioniert und dann sitzt der Gegner wieder einen Gang höher und dann macht er Tore. Und das sind so Gegentore, die dürfen der Bundesligamannschaft nicht fallen und dann verlieren sie wieder ein Spiel ziemlich deutlich.
Ich finde es auch mittlerweile unangenehm, mir Schalke-Spiele anzugucken, weil das so, du guckst dir die Spiele an und denkst dir eigentlich, denke ich dann immer so, Respekt, dass sie noch rennen. Also, aber was sollen sie auch machen? Die können ja nicht einfach jetzt aufhören. Aber die haben ja trotzdem, bis zum Schluss sind die angerannt und haben gespielt. Und du denkst dir nur so, aber spätestens nach Abpfiff wissen die doch auch alle, was die Zeit geschlagen hat und gucken schon, wo wechseln sie hin? Oder muss ich mit in die zweite Liga? Scheiße, das habe ich mir komplett anders vorgestellt und so. Also, es ist einfach, man kriegt richtig Schuldgefühle, wenn man Schalke zuguckt.
Ja, aber man kann, also ich glaube, es gibt zwei Herangehensweisen. Das eine ist, man kann sich sehr früh auf diesen Abstieg vorbereiten. Der Verein kann planen, sofern er sich so aufstellt, dass er planungsfähig ist. Die Spieler können planen, die Berater können sich umschauen. Du hast relativ früh Gewissheit. Wenn du zum Beispiel Relegation spielst und nicht weißt, bis zum Schluss, welche Liga wird es sein, das kann für den Verein deutlich schwieriger sein, weil du diese Planungssicherheit nicht hast.
Du kannst ja beides gleichzeitig nebeneinander herplanen. Das ist ja auch nicht schlecht. Und Schalke ist jetzt mittlerweile so schlecht, dass du dich fragst, wie wollen die in der zweiten Liga bestehen? Also erstmal müssen sie sowieso einen komplett neuen Kader sich zusammenstellen und komplett neu aufbauen. Aber wenn du guckst, zum Beispiel in Paderborn letztes Jahr war nicht annähernd so schlecht, wie Schalke es jetzt ist. Und die haben mit dem Aufstieg nichts zu tun in der zweiten Liga. Es ist ja nicht mal eben so runtergehen und dann direkt wieder hochkommen.
Ja, aber die haben auch Klaus Jasula verloren. HSV.
Und ehrlicherweise ist diese ganze Posse rund um Rangnick, und das muss man ja wirklich so sagen, dass die den Namen ins Spiel bringen und dann die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, dann die öffentliche Absage von ihm und dann wieder, was sind sie ja nicht mal, Vereinsvertreter, ne? Verantwortliche sich hinstellen und sagen, ja, das habe ich jetzt noch nicht gehört wie eine endgültige Absage, sondern er sagt ja im Moment, um dann nochmal wieder zu sagen, nee, es ist wirklich vorbei. Und im Verein selber sich gegenseitig zu erzählen, dass man ja ganz anderer Meinung ist bei der Suche, weil dadurch ja der andere Kandidat jetzt angeblich zurückgezogen hat und so. Also das Desaster, Entschuldigung, scheiße, das schlechte Wortwahl gerade, ist auf jeden Fall drumherum fast noch größer als auf dem Platz. Und das macht mir viel, viel mehr Sorge aus Schalke Sicht.
Ja, da bin ich voll bei dir.
Wir können uns darauf einigen, dass die weg sind, oder?
Ja, nee, wir hören dich leider immer noch nicht. Aber ich glaube, Gerrit versucht das im Hintergrund zu fixen, vielleicht mit unserer lieben Regie. Deswegen versuchen wir einfach mal weiter. Vielleicht noch mal neu connecten oder so. Entschuldigung, Tobi.
Du meinst, dass... Wir sind jetzt eigentlich der Schalke absteigt.
Ja, klar. Also, das ist gelaufen.
Also, noch... Also, mal ganz... Jetzt mal, das jetzt... Nach diesem Spieltag sind's jetzt, müssen sie 5 Siege holen, um überhaupt ranzukommen. Und sie haben noch 8 Spiele. Also, nein. Tobi Escher.
Also, Schalke ist für mich jetzt... Also die mathematische Wahrscheinlichkeit ist noch gegeben, aber wir kommen ja gleich noch zum restlichen Abstiegskampf. Die Ergebnisse der Konkurrenz plus das eigene Auftreten, für mich ist Schalke im Prinzip jetzt auch schon rechnerisch abgestiegen. Also vorher war es auch schon höchst unwahrscheinlich, aber jetzt, wo auch quasi alle anderen Punkten, also.
Ja, also du merkst ja auch, das, was wir auch über die anderen mit Abstiegskonkurrenten geredet haben, ne, Bielefeld, Mainz und so, die sind ja nicht so tot wie Schalke. Das ist ja auch ein Problem. Also, wenn du dir anguckst, ein William nach, glaube ich, 20 Minuten ausgewechselt, aus Leistungsgründen. Also, das ist einfach in dieser Mannschaft, die ist mehr oder weniger tot und das siehst du denen auch an. Es kommt, die einzigen, die noch laufen, sind im Prinzip die, die neu geholt wurden im Winter. Und
wie William?
Ja, tatsächlich, guter Ball, guter Punkt. ja, also, es ist wirklich einfach die versuchen jetzt natürlich noch, sich nicht in jedem Spiel 8-0 oder 6-0 abschießen zu lassen. Was sollen sie auch machen? Ey, die können froh sein, muss man an der Stelle sagen, dass keine Fans im Stadion sind, weil die Schalke-Fans sind ja jetzt nicht, nur, die sind ja nun nicht leise unterwegs und das wäre wahrscheinlich für die Spieler, vielleicht hätte es auch zum richtigen Zeitpunkt den Arschtritt gebracht, den sie vielleicht gebraucht hätten, aber ich glaube, jetzt willst du da auch nicht vor Publikum stehen.
Nee, also ich glaube wirklich, die können sich sehr darüber freuen. Ich sehe gerade, Gerrit, wir hören dich jetzt, glaube ich, ne?
Ja, ich hoffe nicht.
Ey, es tut mir leid, jetzt hören wir dich wieder nicht. Gerade habe ich dich gehört. Oder
ist es nur krass verzögert, kann es sein?
Doch, doch, es ist ein bisschen verzögert, aber ich höre ihn auf jeden Fall.
Du hörst ihn? Ja. Wir hören ihn im Studio nicht. Das ist aber komisch.
Was mache ich denn falsch?
Jetzt hören wir dich. Okay, bleib jetzt so, nichts mehr drücken. Bleib so, wie du jetzt bist.
Keine Taste.
Es ist ein Delay.
Und sag so, uns schnell deine Meinung zu allen neuen Bundesliga-Partien.
Finde ich super. Ich bin Fan, großer Fan.
Ja, ja, jetzt haben wir gerade bei Schalke. Wir sind gerade bei Schalke, Entschuldigung.
Genau, wir waren gerade bei Schalke Gladbach. Hast du da eine Meinung zu?
Ja. Nee, ich habe die Zusammenfassung geguckt, aber auch nur sporadisch. Ich hätte zu Xabi Alonso hätte ich ganz viel sagen können.
Ja, sag doch mal.
Nee, also ich glaube grundsätzlich ist das ja auf jeden Fall, ist der Typ ja, macht ja einen sehr aufgeräumten, konzentrierten Eindruck, ist als Spielmacher, hat er irgendwie ein gutes Spielverständnis in jedem Fall. Und ich glaube, dass das ziemlich gut werden kann, könnte. Also ich glaube, es hat auf jeden Fall das Potenzial, ziemlich gut zu werden.
Wenn das denn so kommt. Sag mal, kurze Frage, hast du eigentlich selber Fußball gespielt? Oder spielst du noch selber Fußball im Verein oder so?
Ich spiele immer noch Fußball, ja. Also ich habe immer viel Fußball gespielt und jetzt die letzten paar Jahre auch. Wisst ihr, guck mal, ey, es ist wirklich, ich bin so hierher gerusht, ne? Dann haben wir Tonprobleme und dann macht mein Hund hier im Hintergrund noch die ganze Zeit Remi Demi. Ich bin so derbe durch den Wind einfach. Deswegen verzeiht mir auf jeden Fall.
Ja, alles gut, gar kein Problem. Ja, also Xabi Alonso, ja, haben wir eben auch ähnlich eingeschätzt wie du. Falls da was dran sein sollte, ist auf jeden Fall für die Bundesliga, finde ich, spannend, nochmal zu gucken. Entweder ist es für ihn der Auftakt zu einer richtig glorreichen Trainerkarriere, ne? Oder er scheitert und dann geht's erstmal wie bei Ismail oder wie, ne, wie die Trainer heißen.
Aber ich hätte Bock, den. Ich finde, es ist auch irgendwie geil, dass ein Spieler wie er dann in die Bundesliga kommt und zu einem Verein, der offensichtlich nicht mal Europa League spielt. Das ist ja, das spricht ja auch für die Bundesliga.
Ja, und da finde ich, hast du wieder noch mal einen Kniff zurück zum Ergebnis gebracht. Einen Kniff? Eine Überleitung, würde ich sagen. Nämlich, wie ist denn dieses Ergebnis einzuschätzen? Weil für mich ist das wirklich einfach nur eine kleine Unterbrechung der Krise für Gladbach. Oder glaubt ihr, dass das jetzt einen Aufwind gibt?
Ja, also ich sag mal so, dass die gegen Schalke gewinnen, das war klar. Aber jetzt würde auch schon wieder anderer Wind wehen gegen Freiburg, die jetzt auch einen Lauf haben. Als nächstes. Und ich glaube nicht, dass Gladbach ehrlich gesagt noch in die Euroleague kommt. Da sehe ich einfach die Vereine, die vor denen sind, inklusive Leverkusen und Dortmund, die ja auch noch um die Euroleague kämpfen. Ist natürlich nicht einfach für Gladbach. Also Xabi Alonso muss keine Angst vor Dreifachbelastung haben, glaube ich.
Das könnte tatsächlich so passieren.
Ich würde es nicht ganz ausschließen, weil sie zumindest in der Liga jetzt die ganz großen Kaliber weg haben. Und die ein paar leichtere Spiele jetzt vor der Brust haben, Freiburg, Hertha und dann schon gegen Frankfurt. Aber sie haben auch noch ein paar, wie gesagt, wirklich leichtere Gegner wie Bielefeld oder, entschuldige Nico, Werder Bremen.
Ey.
Und wenn sie da jetzt das nächste Spiel, das glaube ich richtungsweise wird, gegen Freiburg gewinnen, dann könnten sie noch vorne reinrutschen, auch weil ja dieser Kampf um Platz 7 jetzt kein Kampf der Schwergewichte ist momentan. Du hast ein Leverkusen, das komplett schwächelt. Du hast ein Union Berlin, das so ein bisschen aus dem Tritt ist. Freiburg, klar, die sind da, mit denen ist da zu rechnen. Aber es ist nicht völlig aus der Welt, dass die sich irgendwie noch auf Rang 7 oder 6 retten.
Ich möchte, dass du Stuttgart inkludierst, nicht, dass wir wieder unterstellt bekommen, wir würden uns nicht für Stuttgart interessieren.
Wir werden gleich dass ich die nach einem 0-4 jetzt mal vergessen habe bei dem Kampf um Europa.
Ja, aber das war gegen die Bayern und wenn die Bayern Bock haben, dann verlierst du auch mal höher als 4-0, auch wenn es nur 10 sind.
Ja.
Das ist halt Thomas Müller, der für 3 läuft. Wir werden gleich den Abstiegskampf noch ein bisschen weiter beleuchten. Natürlich auch den Kampf um die Euroleague-Plätze und wie die verschiedenen Wettbewerbe nächstes Jahr heißen. Vorher machen wir allerdings ein kleines bisschen Werbung und dann sind wir gleich wieder zurück.
Die Bude hier.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live. Ihr Lieben, heute zu Gast Disaster, HSV-Fan und Rapper aus Hamburg. Schön, dass du da bist, Gerrit. Anfänglich mit ein bisschen Tonproblemen.
Nach wie vor, danke.
Aber jetzt läuft's. Leute, wir sind mit im Abstiegskampf und da bleiben wir auch, weil, seien wir ehrlich, das ist wie so oft in den letzten Jahren das Spannendste an der Bundesliga in Ermangelung eines Titelkampfes, obwohl ja dieses Jahr gibt's ja so halbwegs einen zwischen Leipzig und Bayern. Aber unten ist es richtig, richtig spannend. Schalke hat verloren, das haben wir schon besprochen und damit im Prinzip fast den letzten Sargnagel eingeschlagen. Aber danach wird es spannend.
Ja, aber mal, ich finde das zum Beispiel finde ich so, dass so gerade Bezug auf Schalke, ich finde ehrlich gesagt, das Ding war doch, also ja, rechnen hin und her, aber eigentlich war das Ding doch, ist das Ding schon seit einer Ewigkeit durch, weil ja auch null irgendwie Perspektive bestand oder man da nichts gesehen hat, wo man jetzt irgendwie das Gefühl gehabt hätte, dass da jetzt nochmal irgendwas passieren könnte oder so. Also ich glaube, Schalke kann man eigentlich seit was weiß ich wie vielen Spieltagen, also es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn die nicht absteigen. Natürlich steigen die ab.
Bin ich bei dir. Auf der anderen Seite kann man auch richtig viel Geld gewinnen, wenn man jetzt auf Schalke wettet.
Wenn du 1 Euro auf Schalke gewinnst, bist du danach reich.
Weißt du, was ich glaube, Leute? Ich glaube, meine Theorie ist folgende. Schalke ist ja chronisch pleite. Tönnies ist von Bord. Die brauchen Geld. Die haben sich gesagt, pass auf, wir manövrieren uns in so eine völlig aussichtslose Situation, dann setzen wir irgendwie 10 Millionen Euro auf unseren Klassenerhalt. Zack, Schalke, reichster Verein der Welt.
Ja. Eine andere Frage an euch. Was glaubt ihr, so wenn ihr so halb, also zur Halbserie die Tabelle euch anguckt und die drei Mannschaften, die unten stehen, wenn ihr überlegt, okay, ich setze auf jeden Zehner, dass die noch drin bleiben, hätte das quotenmäßig sich gelohnt, so bei Mainz 05? Weil die steigen ja nicht ab jetzt. Und die hatten genauso viele Punkte wie Schalke 04 gefühlt und waren genauso am Arsch. Entschuldigung.
Die hatten sogar weniger zwischendurch mal, nicht?
Ja.
Das darfst du nicht vergessen. Und vor allen Dingen, ich glaube, da kriegst du halt massiv Geld. Das habe ich ja wieder betont. Wer nach der Hinrunde mit 7 Punkten, war es, glaube ich, damals da stand, so wenig haben noch nie für einen Klassenerhalt gereicht. Die sind immer abgestiegen. Und Mainz ist jetzt dabei, was Historisches zu schaffen, nämlich noch irgendwie den Klassenerhalt sich hinzuwurscheln. Die sind in der Rückrundentabelle auf Platz 5.
Das ist nicht so schlecht. Ich habe übrigens zur Halbserie getippt, dass Mainz drin bleibt.
Ja, lass uns doch mal über das Match reden von Mainz, nämlich den Auswärtssieg in Hoffenheim. 2-1.
Ja.
Wo man ja auch zurecht fragen kann, was ist eigentlich mit Hoffenheim los? Also aus denen wird man auch nicht so richtig schlau. Jede Woche irgendwie komplett anders drauf.
Ja. Die kann ich auch nicht greifen.
Also wirklich von allen Mannschaften, so, aus denen ich am wenigsten schlau werde, was auch so theoretisches Potenzial vom Kader angeht, aber wie selten das auch erreicht wird, so Hertha vielleicht noch, aber. Schon auch ein bisschen, also ich bin schon auch ein bisschen enttäuscht von Hoffenheim und das, obwohl ich noch nicht mal große Erwartungen hatte.
Ist auch eine Leistung.
Ich reg das ehrlicherweise auf, weil du einfach nicht weißt, worauf du dich einlässt. Inklusive einem Arsch voll für Werder vor ein paar Wochen da und auf einmal spielen sie solche Spiele. Aber ja, grau wie der Verein insgesamt, glaube ich, gerade.
Ja. Aber sie haben natürlich auch eine schwierige Phase zu Beginn der Saison gehabt, ne? Hat Corona-Erkrankung gehabt und viele Ausfälle.
Aber da trotzdem eine Frechheit dann in der Europa League sagen und klanglos.
Ja. Molde. Ja, Alter, wobei da muss man, bin ich bei dir. Nee, wenn du dir mal das Spiel.
Was du sagen willst. Ich weiß.
Nico, lass mich, du weißt doch nicht, was ich sagen will.
Ich weiß genau, du willst
ich sag extra sagen, was anderes.
Bei Leverkusen.
Nein, ich wollte sagen, dass natürlich haben sie gegen Molde verloren und das darf dir nicht passieren, aber guck dir mal die Statistiken an. Wenn du ein Spiel mit 20-2 Schüssen beendest und verlierst es 2-0, dann ist auch ein bisschen Pech und es kann auch mal vorkommen, dass du in so einer Serie einfach so viel Pech hast, dass du am Ende total unverdient ausscheidest, auch gegen den Underdog. Und deswegen würde ich das Hoffenheim jetzt nicht so krass zum Verhängnis werden lassen, dass sie in Euroleague rausgeflogen sind.
Finde ich trotzdem kacke.
Ja, ist auch okay.
Du hast das Spiel gegen Mainz jetzt, läuft natürlich ganz bescheuert an für Hoffenheim, weil der Mainzer Matchplan schon in der ersten Minute aufgeht, wo sie dann Richards gepresst haben und Glatzel den Ball erobert und das 1-0 macht. Und dann muss Hoffenheim über fast
30 Sekunden, ne, oder 40 Sekunden.
Ja, genau. Dann muss Hoffenheim über fast die gesamte Spielzeit das Spiel machen gegen eine Mainzer Mannschaft, wo wir seit Wochen sagen, dass die wahnsinnig gut verteidigen, auch wahnsinnig gut nach vorne verteidigen. Und finden dann keine Mittel und Wege, trotz 70% Ballbesitz zwischenzeitlich irgendwie da durchzukommen gegen die Mainzer. Es ist maximal unglücklich gelaufen, aber sie waren nachher ja auch sehr selbstkritisch und haben gesagt, das war ihr schlechtester Auftritt diese Saison.
Und das will was heißen, da waren einige bei. Mainz auf jeden Fall hatte so ein bisschen das Glück, glaube ich, auch eben diese frühe Führung, aber dass sie auch gegen den Gegner gespielt haben, der auch gerne mal den Ball hat und gerne auch offensiv agiert mit Hoffenheim, das aber qualitativ nicht so gut umsetzen konnten, so dass ja der Mainzer Matchplan aufging. Sie haben auch übrigens nach dem 1-1 ja direkt wieder geantwortet und es gab generell unglaublich viele Chancen auch. Also das Spiel hätte auch 3-4 Tore mehr haben können auf beiden Seiten durchaus. Aber was halt das Wichtigste ist aus Mainzer Sicht, ist, sie gewinnen dieses Spiel erneut und haben jetzt 24 Punkte und sind zum ersten Mal wirklich über dem Strich. Nicht mal Relegationsplatz, sondern sie sind tatsächlich über dem Strich. Ein Punkt vor Köln, 2 Punkte vor Bielefeld. Schalke lasse ich außen vor, punktgleich mit Berlin. Und wir haben es ja gerade schon gesagt, das ist unglaublich, wie die sich daraus gekämpft haben. Noch ist die Saison nicht vorbei. Auch für Mainz ist es noch ein langer Weg. Aber es ist ein Teilerfolg.
Ja, wir haben ja letzte Woche auch schon drüber geredet. Richtige Entscheidung getroffen, Trainerwechsel, dann im Management Veränderungen gemacht, dann mit Kor und Da Costa 2 Bundesliga-fitte Spieler verpflichtet, die sofort weiterhelfen. Auch wenn Da Costa sich, glaube ich, verletzt hat. Ja. Mhm. Und man muss auch sagen, Mainz hatte auch viele Chancen. Also die hätten auch noch höher gewinnen können. Ne? Also 2-1 ist fast schon schmeichelhaft gewesen für Hoffenheim. Wenn die Chancenauswertung von Mainz besser gewesen wäre, wäre das eine höhere Klatsche gewesen. Und ja, ich hatte ja vor der Saison Mainz als Abstiegskandidat getippt. Aber ich finde sie jetzt in dem Feld, der, sag ich mal, von Hertha bis Schalke, zusammen mit Hertha finde ich sie noch die, denen ich die ersten Klassenerhaltschancen zurechne gerade.
Ja, wenn du dir so zum Beispiel anschaust, dass die Mainzer haben Robert Gatzel verpflichtet, der jetzt auch ein bisschen gebraucht hat, um reinzukommen, aber der halt als Stürmer einfach auch mit seiner Wuchtigkeit, mit seiner Körperlichkeit da vorne nochmal eine ganz andere Präsenz hat. Und du dann als Vergleich guckst, wen hat Schalke da verpflichtet? Hinteler, der immer noch nicht spielt, ja. So, und das ist ja schon ein massiver Unterschied einfach. Und das ist ja nicht der einzige Spieler. Kor hat das zweite Tor gemacht und hat sich da ja auch richtig gut eingefügt ins Frankfurter Mittelfeld, sage ich schon, ins Mainzer Mittelfeld. Das ist schon ein Unterschied, was die in der Transferpolitik gemacht haben. Auch zwar auch eine Kurzfristigkeit, dadurch, dass das alles Laien sind, aber keine Spieler, die man irgendwie aus sentimentalen Gründen geholt hat. Man hat das Sentimentale sogar hinten angestellt und man hat gesagt, man holt jetzt diese Spieler, weil sie den Verein weiterbringen. Und das haben sie getan.
Ja, sind Laien, aber sind keine Laien. Deswegen helfen sie. Entschuldigung, kann ich einfach nicht liegen lassen.
Und ehrlich gesagt, den vermeintlichen Geniestreich mit Huntela, das ist doch auch irgendwie, das ist doch, bin ich der Einzige, der so von der ersten Sekunde an dachte, okay, das ist jetzt, das ist es jetzt, oder?
Nee, hast du nicht exklusiv diese Meinung, das haben wir uns nämlich auch gedacht. Es wirkte tatsächlich so, okay, an wen kennen wir, an wen erinnern wir uns, holen wir die verblasste Glorie der Vergangenheit irgendwie in den Verein zurück, aber sportlich hat keine dieser Verpflichtungen wirklich Sinn gemacht. Das muss man einfach am Ende des Tages so konstatieren. Und du siehst ja eben, und deswegen, das Mainzer Beispiel ist ja auch immer ein Gegenbeispiel. Das heißt, du hättest die Option gehabt, dir Qualität in die Mannschaft zu holen. Es lag nicht daran, dass es für Schalke außer Reichweite war. Sie haben sich einfach für andere Dinge entschieden und die haben sich als sehr, sehr falsch herausgestellt. Ja, also Mainz auf einem kleinen Höhenflug. Wir bleiben im Tabellenkeller und machen mal mit Köln weiter, die, sag ich mal, bis um 17.15 Uhr, 14 aussahen wie der potenzielle Gewinner dieses Spieltages im Abstiegskampf, denn sie hätten beinahe Dortmund 2-1 besiegt, da hatten aber Mainz, Hertha noch nicht gespielt. Und dadurch, dass dann Dortmund noch zu spät zum Ausgleich kam und dann am Ende des Spieltags Mainz und Hertha gewonnen haben, ist auf einmal aus diesen vermeintlichen Gewinnern Verlierer geworden. Wie ist das denn jetzt aus Kölner Sicht einzuordnen?
Ja, wenn jemand will. Also,
das ist eine Frage an
Nee, ich kann nur sagen, dass es natürlich also aus Dortmunder Sicht natürlich noch mal blaues Auge. Es fühlt sich eigentlich, muss ich für Dortmund fast trotzdem wie eine Niederlage anfühlen, in Anbetracht dessen, um was es für Dortmund da geht. Aber ich finde, Köln kann eigentlich trotzdem, auch wenn das leichtfertig verschenkte Punkte waren, müssen die eigentlich nach dieser Partie trotzdem was mitnehmen. Weil sie gut gespielt haben und gut, ja, also wenn du im Abstiegskampf steckst und dann gegen BVB fast 3 Punkte holst, dann kannst du da auch, finde ich, ein bisschen was rausziehen, auch wenn es am Ende dann nur ein Punkt ist. Vor der Partie hätten sie vielleicht sogar unterschrieben, wenn es einen Punkt gibt gegen den BVB. Also insofern ist da jetzt auch nicht alles schlecht, aber natürlich fühlt sich das dann erstmal wie eine Niederlage an, wenn du so kurz vor Ende nochmal ein dummes Tor kassierst. Aber ist natürlich bitter.
Ja. Vor allem, weil der BVB ja wirklich gar nichts eingefallen ist. Es ist ja nicht so gewesen, dass da jetzt das komplette Feuerwerk abgebrannt wurde und sie seit der 45. Minute nur in der eigenen Hälfte waren. Das war ja wirklich nicht so. Köln hatte ja selbst in der zweiten Halbzeit noch relativ viele Ballbesitzphasen, wo Dortmund sehr passiv war. Und die haben halt Dortmund halt wieder bei einer Vorlage überhaupt nichts zustande gekommen, haben dann wirklich zum Schluss noch sich das Tor irgendwie erzwungen. Der junge Spieler, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, peinlicherweise.
Knauf. Knauf.
Genau, Knauf auf dem Flügel, der mit seinem wirklich guten Sololauf dann noch irgendwie dieses 2:2 erzwingt. Spricht aber dann auch wiederum für die Kölner, die sich da nicht versteckt haben, die nicht wieder mit Fünferkette und hinten drin stehen agiert haben, sondern 4-4-2, vorne wieder zwei falsche Stürmer, haben immer versucht, auch den Ball mal laufen zu lassen. Die haben wirklich schon sich da was getraut und hatten sich damit auch fast belohnt.
Ja, ich finde, bei Dortmund muss man konstatieren, dass die Qualität nicht so groß ist in der Breite, wie ich das zumindest zu Beginn der Saison gedacht hätte. Weil du siehst, jetzt fehlen mit Sancho und Guerrero auf der linken Seite die beiden Spieler, die in meinen Augen den Unterschied ausgemacht haben in diesem Aufschwung in den letzten Wochen. Weil die auf der linken Seite so viele Aktionen hatten, auf engstem Raum Doppelpässe gespielt haben und auch immer wieder Haaland dadurch Räume ermöglicht und ihn dann auch in Szene gesetzt haben. Und dadurch, dass diese beiden jetzt fehlen, plus mit Reus jemanden auf der rechten Seite, der jetzt nicht so dominant gewesen ist, aber der durchaus auch als Captain da, finde ich, auch gute Momente hatte, oft auch Haaland auch oft in Szene gesetzt hat. Und diese drei Spieler fehlen ganz krass, insbesondere eben Sancho und Guerrero. Und die kann Dortmund nicht ersetzen. Du hast einen Hazard, der aus einer langen Verletzung kommt, auf der linken Seite, wo Sancho gespielt hat. Du hast Rainer auf der rechten Seite für Reus, der komplett außer Form ist, der im Prinzip unter Terzic gar keine Rolle mehr spielt. Warum auch immer, vielleicht ist er wirklich einfach außer Form, vielleicht steht er nicht auf den Spieler, er ist jedenfalls raus gewesen, musste jetzt reinkommen, hat nicht funktioniert. Du hast einen Julian Brandt, der komplett seiner Leverkusener Zeit formtechnisch hinterher hechelt. Und du hast einen Meunier hinten rechts, der einfach ein Schwachpunkt ist, der wieder einen Fehler gemacht hat, der zu einem Gegentor geführt hat, der da einen Hakimi zu null irgendwie ersetzen kann. Ich weiß gar nicht, warum Morey nicht gespielt hat. Ja.
Das fand ich zum Beispiel von Anfang an, fand ich das ein bisschen mager irgendwie. Man hat so gefühlt den besten, vielversprechendsten Rechtsverteidiger der Welt aktuell, Hakimi. Ich weiß gar nicht, wie der sich bei Inter gerade schlägt, aber ich glaube auch nicht gut. Schlecht.
Die sind Tabellenführer,
ich fand, ziemlich gut, ja. Ich fand, Meunier war sowieso irgendwie, also es war von vornherein ein bisschen mager. Ich mich gefragt habe, okay, vielleicht übersehe ich da irgendwas oder der zeigt jetzt was, weiß ich. Aber das war glaube ich, von Anfang an einfach schlechte Personalplanung. Zum Beispiel hier so ein Dest, der zu Barcelona gegangen ist oder so, hätte man vielleicht, wenn man sich richtig um den bemüht hätte, hätte man den vielleicht bekommen, zum Beispiel.
Ja. Ich finde halt an dem Spiel am Wochenende auch so bezeichnend, dass alles, was von Dortmund kommt, sind dann Bälle, die Haaland versucht zu verwerten. Und wenn das ist, was Borussia Dortmund fußballspielerisch am Ende leisten möchte, eindeutig zu wenig ist, was dann ja auch offensichtlich, ich da weiß jetzt gar nicht mehr so viel drüber, ob ihr dann noch mehr Gossip habt als ich, aber dieser Wutausbruch von ihm zeigt ja auch, dass die Zufriedenheit darüber nicht die größte war, bei Haaland selber.
Ja, der hat natürlich auch andere Ansprüche.
Ich habe das Gefühl, dass...
Nee, sorry.
Ja. Ich habe das Gefühl, dass Klopp mit dem irgendwie mit dem 4-2-3-1 damals ja so gefühlt den Weltfußball dahingehend revolutioniert hat, dass man zwar irgendwie immer starke Stürmer hatte bei Dortmund, mit wenigen Ausnahmen jetzt die letzten Jahre, aber dass so quasi immer gefühlt von einem über der Mittellinie eine krasse Torgefahr ausgegangen ist, wodurch irgendwie eine krasse Variabilität zustande gekommen ist. Und natürlich gibt es bei Dortmund immer noch viele Leute, die Tore schießen können, aber es ist nicht mehr diese Flexibilität, die es irgendwie mal war, wenn es immer dann am Ende auf Haaland ankommt, so wie Nico sagt. So denke ich.
Vor allem, weil sie auch eigentlich die Spieler hätten dafür, also um da wirklich nachzustoßen. Hazard hat ja auch schon genug Gegentore gemacht, aber sie binden es halt überhaupt nicht ein. Also es ist wirklich alles darauf eingerichtet, den Ball irgendwie in den Strafraum zu Haaland zu bekommen oder in den Lauf von Haaland. Und die gesamte Struktur, das sage ich ja seit Wochen, die gesamte Struktur im letzten Drittel ist für einen Eimer. Geht's mal gelinde gesagt, also mal drastisch gesagt. Wenn du das halt mit der Kloppzeit vergleichst, wo halt wirklich jeder Spieler genau wusste, wann, wie muss er einen Strafraum wohin starten, dann ist das sehr, sehr mager bei Dortmund, weil sie halt eben auch viel zu selten in so kombinationsartige Situationen in den Strafraum reinkommen.
Aber würdet ihr sagen, dass das schlechter geworden ist unter Terzic im Vergleich zu Favre? Oder war das auch schon unter Favre Mist?
Das ist ich hatte das Gefühl, geworden. Dass es unter Favre alles ein bisschen in Stocken gekommen ist, weil Spieler auf dem Platz eine fehlen, also keine Idee mehr von dem hatten, wie das Spiel laufen soll. Und Terzic jetzt also versucht, wieder ein bisschen mehr Struktur und auch Dynamik reinzubringen, was aber offensichtlich nicht angenommen wird. Und deshalb sieht das alles so ein bisschen hölzern aus und endet in langen Bällen auf Haaland.
Du hattest bei Favre, du konntest bei Favre, wenn der Ball auf Außen war, konntest du immer sicher sein, es läuft einmal an den ersten Pfosten, läuft einmal in den Rückraum, dann kam dann diese Flanke gechippt an den zweiten Pfosten von Hakimi auf Guerrero und dann hat der den reingemacht. Ging natürlich diese Saison nicht mehr, weil da auf Rechtsverteidiger niemand da war, der das gelebt hat und weil sie auch immer mit Verletzungen zurückgekommen haben. Du hattest so bestimmte Sachen, auf die du dich festhalten konntest. Und ich habe jetzt das Gefühl, bei Terzic stehen eher so Abläufe im Pressing, Abläufe im Gegenpressing im Fokus, die auch sehr wichtig sind und die sie auch besser machen, weswegen sie ja im Pokal und Champions League auch weitergekommen sind. Aber die ihnen in der Liga gegen so, und das sagen wir immer wieder, die gegen Köln nicht wirklich weiterhelfen. Also gegen Köln jetzt oder gegen Mainz, die dann sehr tief stehen, da hilft das nicht, wenn du diese Abläufe hast. Da bräuchtest du halt eher diese Abläufe, wie gerade genannt sind.
Du brauchst nicht nur die Abläufe, meiner Meinung nach. Ich wiederhole mich da jetzt, aber du brauchst auch die Spieler. Und ironischerweise ist ein Sancho, der unter Favre eine schlechte Hinrunde gespielt hat, der überhaupt nicht die Form hatte der Vorsaison, weshalb er für 120 Millionen Marktwert oder so weiter gehandelt wurde, der ist unter Terzic richtig aufgeblüht. Der hat richtig viele Scorer gesammelt, Tore, Vorlagen. Und das ist genau der, so finde ich, nochmal im Zusammenspiel mit Guerrero auf der linken Seite der Einzige, der eben diese tiefstehenden Gegner richtig bespielen kann. Der ins 1 gegen 1 geht, der Doppelpässe spielt und so weiter, der die Ideen hat und Haaland in Szene setzen kann. Und wenn der fehlt und in Zusammenarbeit auch noch mit Guerrero, das ist einfach eine andere Dortmunder Mannschaft.
Ja, das kannst du jetzt natürlich sagen, er hat bestimmte Spieler wieder besser gemacht, ja. Aber was natürlich einen guten von einem sehr guten Trainer unterscheidet, ist, bei einem sehr guten Trainer ist es nicht komplett egal, wer auf dem Feld ist, aber der weiß mit allen seinen Spielern was anzufangen. Mhm. Das ist ja dieses Nagelsmann-Prinzip, wo er jede Woche eine andere Mannschaft spielt und irgendwie funktioniert es am Ende meistens schon. Und das hast du bei Dortmund halt aktuell gar nicht.
Gerrit?
Ja? Ich würde schon sagen, dass wenn wir über die Breite vom Dortmund-Kader sprechen, dann ist die erste Intuition, dass da ja eigentlich übertrieben viele, übertrieben talentierte und gute Leute sind, schon richtig. Und ich glaube, dass man da dann immer, auch wenn es vielleicht dann irgendwie manchmal auch so ein bisschen langweilig ist, aber da muss man immer auch über den Trainer sprechen, weil ich glaube, natürlich sind so eine Leute wie Sancho Leistungsträger, aber und Haaland sowieso, aber ich glaube, dass Terzic einfach ein bisschen zu wenig ist für einen Verein wie Borussia Dortmund. Und ich glaube, man bräuchte da eigentlich, oder ich glaube, dass da jetzt mit Rose im Idealfall irgendwie am Ende, also ich glaube, dass diese Saison, ich bin mal gespannt, gegen Manchester City ja jetzt in der Champions League, die Chancen auch nicht so riesig sehe, so, also Manchester City ja auch irgendwie immer ein bisschen Mogelpack und kann auch schon gut laufen, aber ich sag, dafür, für das Potenzial, das diese Mannschaft hat, ne, ist das natürlich einfach grundsätzlich gefühlt jetzt in letzter Zeit zu wenig.
Schon lange. Sowohl Dortmund als auch Gladbach, beide dafür, dass sie mit neuen Trainern gute Arbeit leisten wollen, danach habe ich das Gefühl.
Ja, schauen wir mal. Lass uns mal ein bisschen auch den Gegner beleuchten, weil das ist für Köln ja schon ein Achtungserfolg gewesen. Man hätte fast Dortmund auch geschlagen und Dortmund ist jetzt, wir waren jetzt sehr kritisch, aber in den letzten Wochen hatten sie ja auch durchaus auch mal Ergebnisse. Das Sevilla-Spiel, Tobi hat es gesagt, ist ein ganz anderer Gegner vom Ablauf her, aber da waren sie sehr, sehr stark. Gegen Sevilla haben sie mir sehr, sehr gut gefallen, auch gerade im Rückspiel, als Sevilla unglaublich Dampf gemacht hat, haben sie dagegen gehalten, auch kämpferisch und da haben sie mich schon auch beeindruckt. Also sie sind in meinen Augen jetzt nicht in der Vollkrise. Dortmund ist nicht mit Gladbach zu vergleichen, was das angeht, von den Ambitionen und dem, was am Ende dabei rauskommt. Aber gegen Köln waren sie trotzdem am Rande einer Niederlage. Was hat denn Köln richtig gemacht, außer sich hinten reinzustellen?
Ich fand nicht nur, dass sie sich hinten reingestellt haben. Ich fand auch, dass sie immer wieder nachgeschoben haben, dass jetzt dieses Ding mit den zwei falschen Stürmern funktioniert aus meiner Sicht immer besser. Ist natürlich aus der Not geboren, aber mittlerweile haben sie es auch, wie sie es einbinden und schaffen sie es auch, dass die Außen dann mal wirklich Tiefe schaffen, in den Strafraum reingehen. Siehe das Tor von Jakobs, der das Ding ja da richtig reingeballert hat. Da merkst du schon, da wächst was zusammen. Und ich finde es auch gut, dass Gisdol jetzt, wo er so angeschossen ist und wo es ja auch hieß, wenn sie gegen Dortmund verlieren, dann ist Gisdol weg, dass er da nicht komplett den Kopf in den Sand steckt und sagt, wir ziehen uns jetzt komplett zurück, sondern sie hatten jetzt so mehrere Spiele, wo sie auch ein bisschen aktiver gespielt hatten, hatte ich das Gefühl, als noch Mitte der Saison.
Ich glaube, Gisdol hat irgendwie Plot-Armor oder sowas. Der ist einfach nicht wegzukriegen.
Kann auch sein, ja.
Ja. Immer wenn er kurz davor ist zu fliegen, gewinnt Köln oder spielt unentschieden und er rettet sich.
Ich find's aber irgendwie ganz cool. Also ja. Ich finde, das finde ich eigentlich nice, wenn dann der Verein sagt, nee, wir vertrauen ihm, und dass er diese Situation meistert. Dadurch kommt auch eine gewisse Ruhe rein. Klar, wenn es ist immer die Frage, wenn es jetzt schief geht, dann war es natürlich komplett scheiße, dann würde ich als Köln-Fan ausrasten. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er die Mannschaft verloren hat oder so. Es gibt ja wirklich so Situationen, wo du sagst, okay, das passt nicht mehr mit dem Trainer oder so. Aber das habe ich bei Gisdol einfach nicht. Aber
man muss auch mal zur Ehrenrettung Gisdol sagen, dass jetzt das Spielermaterial, mit dem er arbeiten muss, jetzt von der Grundqualität jetzt auch nicht gigantisch ist.
Ja. Auch viel
Du kannst auf der anderen Seite natürlich auch gewissermaßen anmerken, dass sie jetzt auch wieder gegen Dortmund auch Glück hatten. Da haben beide Schüsse, die sie gehabt haben, sind ins Tor gegangen.
Also plus der Elfmeter.
Der Elfmeter, der auch so, wenn der nicht gegeben wird, dann hast du eine Debatte. Aber das ist auch, glaube ich, nicht so, dass dann ein Riesenaufschrei wäre.
Ja, aber wir können über den Elfmeter mal reden. Weil ich habe, also wir haben ja am Fernsehbildschirm mehrere Perspektiven gesehen. Und ich glaube, man hat dann ja gesehen, als der Schiedsrichter die Bilder vom VAR eingespielt bekommen hat, da hat man nur diese Totale gesehen, als Bellingham so diese Bewegung macht. Und es gab aber noch eine andere Perspektive, da sah das irgendwie ein bisschen anders aus. Die habe ich aber nur einmal gesehen auf Sky. Und der Schiedsrichter hat nur diese eine Perspektive bekommen, wo es da wirklich so ein bisschen so aussah. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das eine klare Fehlentscheidung war, muss ich sagen. Also so ein hundertprozentiger Elfmeter weiß ich nicht genau. Du schmunzelst da, schmolzt mit mir.
Ich sehe es, ja, aber ich fand schon, dass er die Hand ist schon ein bisschen zum Ball gegangen und er hätte sie auch wegziehen können. Also es war schon mehr Elfmeter als manchen Elfmeter, den wir gesehen haben. Aber das ist wieder dieses blöde Ding, muss der VAR da eingreifen? Ist es eine klare Fehlentscheidung? Ja,
das meine ich. Das ist eine klare Fehlentscheidung.
Aber es kann natürlich auch sein, dass der Schiedsrichter gesagt hat, hey, sorry, ich habe da gar nichts gesehen, kannst du mir nochmal bitte helfen, VAR? Das kann ja auch sein.
Ja, aber was ich ein bisschen kritisiere, er sieht nur diese eine Perspektive. So, von ganz weit hinten. Da musst du halt noch mal eine andere Perspektive zeigen, wo man sieht, wo der Ball genau, weil das hier, das ist doch, was ist mit der T-Shirt-Linie? Was ist, er macht ja nicht
ja,
so.
Das war zu tief. Ja, aber er war ja schon am Unterarm, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist schwierig.
Was ich sagen wollte, es ist in meinen Augen jetzt, ich glaube nicht, dass der von 10 von 10 Mal gegeben wird, dieser Elfmeter. So.
Ja, ich glaube aber auch, dass Dortmund wirklich wieder mal so einen richtig fahrigen Auftritt hat und auch nicht unbedingt mehr verdient hat. Also man muss jetzt, glaube ich, nicht dieses riesen Schiedsrichterfass aufmachen. Und was ich hier eigentlich sagen wollte, ist, dass Köln immer noch offensiv Probleme hat. Das ist ja ganz augenfällig und das wird auch dann spannend zu sehen sein, wie sich das in den kommenden Wochen, in den kommenden Spielen dann gibt. Weil Gisdol ist, glaube ich, noch nicht komplett aus der Schusslinie raus. Dafür sind sie auch jetzt gerade durch die Siege von Mainz und Hertha so zu tief in der Abstiegsmisere drin.
Die sind auf dem Relegationsplatz. Also für Köln geht's tabellarisch immer noch bergab. Wir reden jetzt ein bisschen natürlich auch sehr positiv über Köln, weil sie den Punkt gegen Dortmund geholt haben. Aber wie wir auch eingangs gesagt haben, im Vergleich mit der Konkurrenz haben sie Punkte verloren und sind deswegen einfach mal auf dem Relegationsplatz. Und sie sind einen Punkt bei einem ähnlichen Torverhältnis vor einem direkten Abstiegsplatz. Also eigentlich brennt trotzdem noch der Baum in Köln.
Der Baum brennt jetzt in Köln, aber jetzt als nächstes gegen Wolfsburg. Und dann, glaube ich, kommt die Partie, auf die es dann eben ankommt, nämlich gegen Mainz. Wenn sie da zu Hause gegen Mainz nicht gewinnen könnten, das in der Tat noch mal ein Thema. Also,
und jetzt, Tobi, bevor du weitermachst, darf ich dir eine Sache noch mal sagen, die du ja immer sagst. Und zwar die Ausgangssituation zweier Mannschaften, die eher destruktiven Fußball spielen, ist die Ausgangsposition sehr, sehr wichtig. Und Mainz hat sich jetzt einen Vorteil, gehen wir mal davon aus, er hält sich bis zu diesem kleinen Derby da, er hält sich bis dahin, dann muss Köln nämlich kommen. Und das kommt Mainz wiederum sehr entgegen. Und damit hat sich nämlich Mainz eine sehr gute Ausgangsposition für dieses Spiel geschaffen.
Mainz hat jetzt sowieso das geilste Programm, weil die spielen jetzt zu Hause gegen Bielefeld, dann auswärts in Köln und dann zu Hause gegen Hertha und dann auswärts gegen Werder. Also jetzt könnten sie theoretisch schon in 4 Spielen den Klassenhalt klar machen, so blöd es klingt.
Das wird spannend zu beobachten sein.
Wir müssen uns ein bisschen beeilen, damit wir wollen noch über den HSV sprechen. Wir haben noch viele Partien.
Ja, das machen wir auch. Wir können nicht immer alle richtig ausführlich besprechen. Das
stimmt. Ich bin mir nicht sicher.
Wir müssen die Hotspots tabellarisch, finde ich, auch nehmen. Da, wo es wirklich um was geht.
Ja, dann ja wir müssen zum HSV kommen. Ich möchte euch beiden gerne mal zuhören.
Ja, das machen wir.
Ich mache dir Werder Bremen einen Satz.
Wir machen dafür Bielefeld, finde ich, können wir sehr kurz machen, weil die haben 1-0 verloren gegen Leipzig, wo man einfach sagen muss, Leipzig war die klar bessere Mannschaft. Sie haben zwar nur ein Tor geschossen durch Sabitzer, aber es war ein souveräner Auftritt. Da war für Bielefeld nichts zu holen. Und
ich habe dazu nur eine Frage. Ich habe da nur eine Frage an Herrn Escher. Ich hab gelesen, Ballbesitzstatistik 19-81. Ja. Gab es schon mal eine Bundesliga-Mannschaft, die also auch 80% Ballbesitz in einem Spiel hatte?
Ich glaube, der Rekord liegt, glaube ich, bei 83. Ich glaube, das war mal Hertha gegen Dortmund. Da hatte Hertha wirklich nur 17% Ballbesitz. Aber ich nagel mich nicht darauf fest. Es ist auf jeden Fall schon sehr wenig. Hat aber auch so ein bisschen damit zu tun gehabt, dass Leipzig das schon da viel quer hinten gespielt hat. Die haben ein bisschen Schonprogramm gemacht. Da haben auch nicht immer die Lücke gefunden.
Ja, aber es ist so eine spannende Statistik zu lesen, dachte ich mir nur. Weil das ehrlicherweise, Entschuldigung, wenn ich das mal, aber ich das, Entschuldigung, Nils hat sich gerade was überleitet, aber ich das bei Hertha gegen Leverkusen umso krasser fand, weil da ja das Ballbesitzverhältnis auch irgendwie 23-77 war oder irgendwie sowas. Aber die gewinnen 3-0.
Ja. Die nehme ich gerne an, die Überleitung. Denn sie ist eine ähnliche Konstellation wie Köln gegen Dortmund. Du hast eine Mannschaft, die Champions League spielen möchte, aber Punkte verliert im Kampf um diese. Und du hast eben eine Mannschaft im Abstiegskampf, die punkten kann. Und in dem Fall, was du gerade erzählt hast, Leverkusen gegen Berlin. Boah, also Leverkusen war so ideenlos, es war fast erschreckend. Sie haben zwar natürlich mehr Ballbesitz gehabt, sie haben versucht, sie sind angerannt, aber es fehlten komplett. Es fehlte das Esprit, es fehlten die ganz klaren Spielzüge, die irgendwie Chancen kreieren. Sie hatten ab und zu mal so Halbchancen, die Schick in aller Regel dann irgendwie vergeben hat. Da fehlt's an so viel und Hertha hat gar nicht so viel gemacht. So, die haben ein wunderschönes frühes 1-0 geschossen, Sonntagsschuss, der geht auch nicht rein. Wenn du den 100 Mal machst, geht er, ich habe genau nachgedacht, 7 Mal rein. Und ansonsten, glaube ich, fast jeder Torschuss drin, haben Leverkusen genervt. Es war jetzt auch keine Meisterleistung von Berlin, wie man bei dem 3-0 denkt, aber in erster Linie war Leverkusen unglaublich ideenlos.
Ja, auch hinten und wackelig, ne?
Hinten wackelig, ja.
Ja. Nee, mach du erstmal, aber ich habe noch einen Satz zu Hertha.
Nee, ich meine das. Achso. Ich dachte, man weiß nicht, wen du magst. Du musst Namen sagen, Nico. Ich weiß ja nicht, wen du meinst.
Okay, Hertha fand ich zumindest faszinierend, dass sie am Ende des Tages ja auch auch aus den Chancen auch 5-6 Dinger machen können. Also das hätte auch noch höher für die ausgehen können. Doch, da waren schon noch ein paar, Tobi Escher, da waren noch ein paar ganz schöne Klopper dabei. Wir sind tick clever im letzten Beispiel.
Ne? Ja, später, Nico, später, ne? Als das Spiel im Prinzip so ein bisschen gegessen war. Ne? Aber ich meine, die ersten 2-3 Tore, dass Berlin Feuerwerk abgebrannt hat.
Nee, überhaupt nicht. Aber dann hinten raus, egal. Aber genau das war das, was ich meinte.
Ich fand super, muss ich sagen, dass Dardai nach dem Spiel ganz offen gesagt hat, das war nicht gut von uns. So, er hat ja ganz offen gesagt, so, wir haben uns zu weit hinten zurückgezogen, wir haben zu wenig nach vorne verteidigt, wir haben uns zu sehr auf diesem Tor ausgeruht und haben halt Glück gemacht, dass wir Glück gehabt, dass wir in der ersten Halbzeit aus 3 Chancen 3 Tore gemacht haben. Mit freundlicher Unterstützung von Leverkusens linker Seite, wer da auf die Idee kam, Wendell als Linksverteidiger mit Gray davor und als halblinken Sechser auch noch Demir bei aufzustellen, dass das schief geht, das hat sich eigentlich schon mit Anpfiff angekündigt und hat sich ja dann auch schnell bewahrheitet, alle 3 Tore über diese Seite. Mhm. Aber Hertha hat da jetzt auch nicht perfekt ausgesehen, aber da fand ich halt wirklich sehr gut, dass Dardai da nicht irgendwie gesagt hat, so Leute, gut, wichtige 3 Punkte, sondern er hat einfach direkt gesagt, das war nicht genug, das reicht nicht. Und das gibt mir noch am meisten Hoffnung, wenn man nach so einem 3-0 eben sagt, Jungs, wir müssen da noch mehr Gas geben, weil das war jetzt Glück und nächstes Mal verlieren wir das Ding dann mit Pech.
Ich glaube, was du angesprochen hast, das spiegelt sich auch so ein bisschen in der Zweikampfquote. 61% für Hertha und dementsprechend 39% für Leverkusen. Das ist echt schon ziemlich schlecht und so sind auch die Tore gefallen. Also so, wenn du nur Leute auf dem Feld hast, die irgendwie gern den Ball haben, aber sobald sie den Ball nicht mehr haben, so ein bisschen daneben stehen, dann kann es halt auch nicht funktionieren. Und da merkst du halt auch, dass Leverkusen auch so wie die Bender-Zwillinge fehlen, aber auch Baumgartlinger und solche Leute fehlen dann Leverkusen, weil nur mit Offensivpower alleine geht's halt auch nicht.
Ja, und ich fand auch die Innenverteidigung, ne? Also du sprichst jetzt von den Außen. Da ist Leverkusen sehr verletzungsgeplagt, aber ich fand eben auch Tapsoba und Tah, und das sind Stammkräfte, und nicht gut. Nee. Also auch insbesondere Tah sah das ein oder andere Mal echt nicht gut aus. Tapsoba hat sich auch austanzen lassen. Also Leverkusen ist für mich gerade schon in der Vollkrise. Und die hatten dieses eine Spiel gegen Gladbach, die auch in der Vollkrise sind, das haben sie 1-0 gewonnen. Und ansonsten bin ich so ein bisschen schockiert über diese Ideenlosigkeit da vorne, weil vorne haben sie Schick, Alario, Wirtz ist wieder dabei, Bailey. Also das sind ja durchaus Spieler, die in der Hinrunde noch sehr gut funktioniert haben.
Ja, ey, die waren Bayernjäger. Wenn wir uns erinnern, wenn wir mal ein halbes Jahr zurückgucken oder so, Leverkusen war auf Platz 2 und waren mega gehypt, und es hieß hier so, das sind die Bayernjäger, waren irgendwie, was weiß ich, zwei, waren sogar vor Bayern, glaube ich, ein paar.
Ja, sie haben dieses Herbstmeisterschaftsspiel da sehr unglücklich verloren, damals auch mit dem Fehler von Jonathan Tah. Kurz vor Schluss stand ja unentschieden, dann haben die Bayern noch gewonnen. Das war so die Phase, wo sie sehr, sehr gut standen, ja.
Ja, und jetzt kämpfen sie um die Euroleague mit Glück.
Ja, also die Champions League verspielen sie wirklich ein bisschen kläglich, und also die machen mir wirklich ein bisschen Sorgen, und ich glaube schon, wenn die in Leverkusen keine Weiterentwicklung sehen, dass Bosch irgendwann auch zur Debatte steht, auch wenn die Verantwortlichen das verneinen, aber wäre die logische Konsequenz. Die logische Konsequenz jetzt ist, ein bisschen Werbung zu machen. Wir sind noch nicht ganz durch mit dem Abschiedskampf, obwohl na fast größten Protagonisten haben wir eigentlich abgefrühstückt. Aber wir haben noch einiges zu besprechen. Natürlich auch den Kampf um die Champions League und Werder Bremen und den HSV. So viele Highlights. Bis gleich.
Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live. Meine Damen, heute zu Gast Disaster, Rapper, HSV-Fan. Coole Socke. Diese drei Sachen treffen auf dich zu. Und
das ist das Wesentliche.
Ja, oder? Fasst dein Leben im Kern gut zusammen.
Wer stellt sich auch immer vor? Hi, ich bin Gerrit. Coole Socke.
Ja, gibt Schlimmeres, wie zum Beispiel Werder Bremen. Scherz. Nico, Bremen.
Einen Satz hast du gesagt.
Aber sag bitte in deinem Einsatz nicht nur einen Satz zu Werder Bremen, sondern auch einen zu Wolfsburg. Denn im Gegensatz zu Bremen, die tatsächlich im Niemandsland der Tabelle sind und daher einfach in keine Entscheidung mehr wirklich eingreifen, aktiv zumindest, nur als Gegner, ist es ja für Wolfsburg anders. Die sind ja tatsächlich noch mitten im Kampf um die Champions League.
Okay, ich habe auch mal ein paar Kommata vorbereitet. Werder Bremen befindet sich nach wie vor im Abstiegskampf.
Ach, come on.
Auch wenn die Tabelle es vielleicht gerade nicht zeigt, dennoch war ein Spiel gegen Wolfsburg auch mit dem Ausgang zu erwarten, weil Werder Bremen immer gegen Mannschaften, die hochpressen und einfach defensiv viel stärker stehen und offensiv viel stärker sind, keine Chancen hat. Darum sind diese Punkte auch von mir erwartet, dass sie nicht in Bremen landen. Ich muss jetzt in einem Satz bleiben, ne?
Klar.
Aber die wichtigen Wochen kommen noch, denn ich sehe uns zwar im Moment auf einem ganz guten Punkt, auch nur mit den wenigen Gegentoren und den vielen Punkten, aber das Restprogramm zeigt, dass Werder Bremen auf jeden Fall noch mal näher und nach unten ranrücken wird. Ich empfehle in diesem Zusammenhang aber auch einen sehr guten Artikel von Tobias Escher, der die Situation von Werder Bremen auf den Punkt erklärt, denn Ömer Toprak ist der geilste. Punkt. War das gut? War ein langer Satz.
Aber ich vermisse ein bisschen deine Einschätzung zu Werders Gegner, nämlich Wolfsburg. Ich finde,
kann
ja,
ich da in die Breche springen?
Ja, bitte,
Tobi. Ein Satz, Tobi.
Ich bin wahrscheinlich der einzigste Mensch in ganz Deutschland, aber ich schaue super gerne Wolfsburg aktuell, weil die wirklich von der ersten bis zur letzten Minute durchpressen. Jeden Rückpass, Wout Weghorst, der jagt halt jedem Rückpass zum Torwart, jagt der hinterher, als wäre er ein Hund, der den Briefträger erwischen möchte. Und der Gegner muss jedes Mal das Ding weit wegbolzen. Und da halt dieses 2-0 ist halt so eine super geile Pressingbewegung, wo sämtliche Wolfsburger Spieler einfach auf der Seite sind und den Ball erobern. Das ist schon echt krass, wie die das perfektioniert haben. Und die stehen halt nicht umsonst auf Rang 3. Und die werden nächstes Jahr Champions League spielen.
Champions! Punkt. Ja, zumal die Konkurrenz
zusammen
ja auch
mit Eintracht Frankfurt übrigens. Zusammen mit Eintracht Frankfurt spielen sie Champions League. Und ich hoffe, ihr enttäuscht mich da nicht.
Das könnte gut und gerne passieren.
Ich habe mich schon verabredet zu ganz großen Auswärtsreisen und sowas alles,
Eddie. Nico, ganz ehrlich, das geht nicht, ey. Erst bist du Bremen-Fan, dann bist du St. Pauli-Fan, jetzt bist du Frankfurt-Fan. Du kannst ja einfach Fan von allem sein.
Reiß dich mal zusammen, Nils. Im Gegensatz
zu dir. Wie schräg ist das auch? Wie schräg ist das auch als Hamburger Bremen-Fan?
Das Thema haben wir schon 100 Mal, das haben wir ja schon 100 Mal durchgesprochen.
Nee, nicht öffentlich. Nicht öffentlich, Nico.
Das kann ich in einem Satz erklären.
Ja, auch wieder in einem Satz.
Ja, St. Pauli ist meine Stadt, wäre mein Verein und HSV ist der natürliche Gegner.
Ja. Ich habe gar nicht zugehört.
Wenn du wie ich in den 90ern im Westkurve Block E auch gestanden hättest beim HSV, dann wüsstest du, warum ich nicht so viel mit dem Verein anfangen kann.
Ja, ich war Westkurve Block D, da war das anders.
Da war es ein bisschen harmloser, genau. Ich war bei den bösen Jungs. Ah. Aber
gut, nur der HSV, weiter geht's.
Ja, aber meine Überleitung habt ihr nicht angenommen. Ich habe gedacht, ich will ein bisschen Zeit
anfangen, wir haben nicht gehört,
aber reden können.
Ich fand das auch interessant.
Champions League. Punkt.
Ja, Frankfurt in der Champions League.
Ja.
Is it gonna happen? Fragezeichen.
Also ja. die Chance ist natürlich gut. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich auf jeden Fall schon mal sage, dass Frankfurt höchstwahrscheinlich international spielen wird. Und das alleine ist schon mal echt eine Riesensaison, wenn man sich anguckt, wer so alles gegangen ist im Sommer. Aber ja, das war gar nicht mal so deutlich, wie das Ergebnis das vielleicht jetzt aussagt. Zwei geschenkte Tore, also von Union, ein spektakuläres Eigentor, was wirklich schön war. Und dann am Ende noch mal beim Stand von 4-2 noch mal den Ball unnötig hergeschenkt. Wobei, da könnte man auch sagen, gut gepresst. Aber ja, das war ein Geschenk, da brauchen wir nicht drüber reden. Die Eintracht hat aber dann auch bei zwei Toren, finde ich, ihre Klasse auch demonstriert. Also zwei sehr schöne Tore geschossen, die spielerisch wahnsinnig gut rausgespielt waren und einfach auch von der individuellen Klasse der Offensive her einfach kommen. Also ein Kamada, Jovic mit Hacke auf Kamada, dann durchgesteckt auf Silva und der macht das Ding da rein. Das sind schon schöne Tore und dann auch nochmal die Ablage da auf Kostic. Da siehst du einfach, dass die auch sehr selbstbewusst sind. Trotzdem merkt man, und das muss man auch dazu sagen, Eintracht hatte vier Stammspieler und gerade die Dreierkette hinten funktioniert also dann nicht mehr so gut, wenn ein Hinteregger und ein Tuta dann fehlen. Dadurch waren sie auch sehr anfällig für die ganzen Standards und Eckstöße von Union, auch unter anderem, weil Ayman Barkok, der nach vorne tolle Sachen gemacht hat, aber hinten einfach nicht so Bock hatte, auch hochzuspringen, wenn mal ein Ball reinfliegt oder so. Muss man ihn auch mal kritisieren. Den Bub. Ja, war eine nicht so deutliche Sache. Ich würde sogar sagen, dass Union vielleicht sogar die bessere Mannschaft war, auf jeden Fall die besseren Torchancen hatte als die Eintracht, aber sich eigentlich dann auch selber aus dem Spiel rausgenommen hat. Und jetzt hast du halt so eine Situation, jetzt kommt's natürlich zum Spiel gegen Dortmund nach der Länderspielpause. Und da sage ich natürlich, ein Unentschieden wäre schon super, ein Sieg, dann kannst du schon wirklich langsam von der Champions League reden. Aber wenn jetzt Dortmund zu Hause gewinnt gegen die Eintracht, sind sie einen Punkt hinten dran. Und also ist es natürlich zu früh zu sagen. Und dann kommen noch Gladbach und Wolfsburg. Sind nicht umsonst, sagt Adi Hütter, die Wochen der Wahrheit. Es ist alles möglich. Es entscheidet sich, glaube ich, jetzt in den nächsten drei Spieltagen, wenn du da mit der unmittelbaren Konkurrenz ja, weiß ich nicht. Es ist natürlich nicht entschieden, weil es immer noch Spiele und Punkte gibt oder so. Aber das sind einfach wirklich wegweisende Spiele. Und ich hoffe, dass die das wirklich diesmal durchziehen. Ich habe mich schon so oft hier aus dem Fenster gelehnt und auf der Zielgeraden hat es dann immer nicht gereicht. Das wäre einfach so geil. Einfach die Vorstellung. Leute, Alter, ich kann euch nicht sagen, die Vorstellung, dass die Eintracht in der Champions League spielt, das ist einfach viel zu krass. Überlegt euch mal, was da theoretisch für Namen, also für Mannschaften nach Frankfurt ins Stadion kommen. Also das ist einfach sensationell. Du könntest vielleicht Messi in Frankfurt. Es könnte sein, dass du das siehst. Also das ist einfach, die Vorstellung ist einfach zu geil. Aber ich will mich gar nicht irgendwie. So, ihr wisst, was ich meine.
Also ich bin optimistisch. Ich glaube, viel hängt auch vom direkten Duell ab. Wenn sie gegen Dortmund gewinnen, werden sie Champions League spielen. Also wenn sie verlieren, ist alles offen. Wenn sie gewinnen, sind sie 7 Punkte, glaube ich, vor Dortmund. Das werden die sich nicht mehr nehmen lassen.
Das Schlimme wird nur, wenn keine Zuschauer erlaubt sind. Das ist das Problem in Frankfurt. Ja. Wenn da Zuschauer erlaubt ist, dann ist Achtelfinale auch schon safe gebucht.
Ja, warten wir mal ab, was dann ist. Hängt ein bisschen auch von der Gruppenauslösung an. Eintracht Frankfurt kommt natürlich mit einem mit einem, ist das UEFA-Koeffizient, der das bestimmt, welchen Topf man kommt, da ist Frankfurt natürlich wahrscheinlich im letzten Topf. Also da kannst du theoretisch 3 richtig dicke Brummer kriegen.
Ja, komm.
Ne? Aber macht, soll ja auch Spaß machen. Ja, du spielst ja nicht Champions League, weil
also Frankfurt sie lieber gewinnen will. Dann lieber Brocken haben und dann raus, als wenn ich jetzt gegen irgendwelche völligen Lappen in der Champions League spiele und ausscheide. Ja. Also.
Gerrit haben wir schon total verloren gerade, weil wir über Champions League reden. Der
guckt ich wollte nur sagen, das ist ja eher Top 3 dann. Die waren ja gerade erst im Europa League Halbfinale, da haben sie noch ein paar Punkte sicherlich. Müssen besser verteidigen gegen BVB als jetzt am Wochenende.
Wie bitte?
Besser verteidigen müssen sie wieder.
Ja, ich glaube auch, also Hinti wird wieder dabei sein gegen Dortmund, was schon mal ein unfassbar wichtiger Faktor ist, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Hütter den auf Haaland ansetzt. Und das wird ein geiles Duell, Haaland gegen Hinti. Und
ich glaube, er twittert auch, dass er den besser ist als er.
Ja.
Ja, ich glaube auch, dass er sich das zutraut. Dass, also ich glaube, dass der vor keinem, vor wenig Stürmern irgendwie großen Respekt. Er hat einfach auch Bock drauf, ne? Und er macht sich halt auch heiß dadurch selber und setzt sich auch selber dadurch unter Druck, aber kann man natürlich drüber streiten über so eine Aussage. Ja, geile Partien, ey. Und Wolfsburg-Eintracht, das war das Spiel in der Hinrunde, wo die Eintracht das hätte auch gewinnen können und dann am Ende zweimal ganz dumm noch Weghorst zum Tor gebeten hat. Also das ist auch noch eine knappe Partie. Jetzt kommen diese Partien. Gladbach war diese 3-1-Führung, glaube ich, die da noch 3-3 ausgegangen ist in den letzten 5 Minuten.
Aber Gladbach ist gerade so schlecht.
Ich sag nur, das sind alles auch so, wenn du dir überlegst, was die teilweise für Punkte haben liegen lassen. Und dann auf die Tabelle guckst, das denkt man immer am Anfang. Ich weiß, Tobi, andere lassen auch Punkte liegen und so. Aber bei 11 Unentschieden sind es dann vielleicht, ist die Chance, dass du da noch mal ein paar Punkte mehr hast liegen lassen, vielleicht noch mal ein bisschen höher.
Was soll halt Dortmund-Fans sagen, nicht?
Ja, also ich denke auch, dass es jetzt Quatsch ist, irgendwie drüber zu reden, ob man eigentlich nicht viel besser dastehen müsste. Weil diese Diskussion kannst du immer führen. Du hast es ja selber gesagt, selbst bei einem 5-2 gegen Union natürlich diesen Elfmeter hast du ehrenwerterweise nicht erwähnt, nicht Elfmeter, dieses Foul vor dem Berliner Tor an Hasebe, das hätte man dann sicherlich abpfeifen müssen, aber Union hatte auch viele Chancen, also auch, ich glaube, Poyampalo alleine oder auch nach Standardsituation, hast du ja gerade gesagt, wer gefehlt hat, hatten sie unglaublich viele Chancen. Also mit
einer Minute schon eine Riesenchance.
Mit ein bisschen mehr Fortune auf Unioner Seite gewinnt Berlin dieses Spiel. Das muss man bei den 5-2 auch noch mal klar dazu sagen. Frankfurt hat phasenweise richtig gut gespielt, also tolle Tore geschossen teilweise, aber Union, hast du ja selber gesagt, ist mit dem 5-2 nicht adäquat wiedergegeben.
Ja, das ist überhaupt diese Geschichte mit dem Elfmeter. Nicht, es war ja kein Elfmeter, sondern es ist einfach, das Tor hätte nicht gegeben werden dürfen.
Ja.
Das fand ich schon auch. Also jetzt braucht man nicht mehr drüber reden, weil die Eintracht gewonnen hat, aber wenn das anders ausgegangen wäre, dann wäre das schon ein heißes Thema. Weil ich verstehe einfach nicht, die gucken ja drauf.
Ja.
Also, der hatte 2 Löcher im Schenkel, wo Blut rauslief. Also, ich verstehe das nicht, wie man da das leuchtet mir dann einfach nicht ein, was die sich da angucken im Keller manchmal und wie die das, ja, wie die das dann erklären. Aber gut, das haben wir ja auch schon zum 8000. Mal durchgekaut.
Aber immer mal wieder gibt's Gründe dafür, sich das, die Diskussion sich zu geben. Und in dem Fall ist das sicherlich ein weiterer. Lass uns über den designierten deutschen Meister sprechen und über eine Mannschaft, die eigentlich eine sehr gute Saison spielt als Aufsteiger, sogar Möglichkeiten hat, nächstes Jahr europäisch zu spielen, aber jetzt gegen Bayern München einen großen Rückschlag erlitt, weil man fast 90 Minuten in Überzahl spielt und trotzdem einfach so nass gemacht wird. Eine Machtdemonstration der Münchner. Und das liegt ja nicht nur daran, dass Stuttgart sich so hat versohlen lassen, sondern es liegt einfach daran, wenn die Bayern ärgerst, und wenn die eine rote Karte kriegen und die fühlen sich, okay, pass auf, jetzt sind wir die Underdogs, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Da siehst du einfach, wie die Gegner auseinanderspielen können mit einem Thomas Müller, der gefühlt 30 Kilometer läuft. Und das war einfach beeindruckend. Und da konnte Stuttgart einfach nichts entgegensetzen und haben eine richtige Klatsche kassiert. Und vor allen Dingen haben sie nicht nur kassiert, sie haben nämlich auch verloren mit Silas, der einen Kreuzbandriss erlitten hat. Also herber Verlust für den nicht nur für den jungen Mann persönlich, sondern eben auch für die Mannschaft. Ja, also Leute, das war einfach eine Machtdemonstration, oder?
Ey, auch für den Transferwert dieses Jungen, ne? Der hätte vielleicht die Chance für eine ordentliche 2-stellige Millionensumme im Sommer zu wechseln. Jetzt weiß man nicht, was mit Kreuzbandriss. erstmal nicht so leicht. Mhm. Vielleicht auch gut für Stuttgart, dann bleibt er und kann dann vielleicht zur Rückrunde nächste Saison wieder helfen oder so. Aber das war ein richtig heißes Eisen. Silas, ja, den hätte ich auf 20, 30, 40 Millionen nicht.
Einer für die Eintracht.
Ja, haben die ja nicht, aber
das ist schon ein guter. Ja. Meinung?
Ich finde, ja, das definitiv,
Ja, Gerrit, mach mal.
Ja, mach, Gerrit, ja, du schnell.
Nee, mach mal.
Nee, komm, deine Leitung hat eh immer so viel Probleme. Jetzt mach du mal bitte, ich leg hinterher.
Nein, mach, alles gut. Alles gut, mein Gedanke, ich hab den schon wieder verworfen, bitte.
Ich will nur kurz einwerfen, weil ich dieses 2-0 und den Pass von Müller so überragend gut fand, wie sie das da zusammengespielt haben. Das war richtig unangenehm, so zu gucken mit 10 Mann. Da haben sie quasi richtig gemerkt, wie sie ihnen zeigen wollten, dass sie heute hier nichts holen.
Punkt. Grundsätzlich, ganz grundsätzlich, glaube ich, ohne jeden Zweifel und irgendwie indiskutabel die beste Mannschaft der Welt gerade. Also ich bin irgendwie nie so der Typ gewesen, der jetzt sich viel Bayern angeguckt hat und da Bock drauf gehabt hat oder so, aber das ist ja so heftig zum Teil, was die spielen in letzter Zeit. Und ich habe auch das Gefühl, dass Flick einfach, also ist das Beste irgendwie, was da überhaupt hätte passieren können. Und ich glaube, man muss, du guckst kritisch, aber ich glaube, dass Flick definitiv, also dass man den jetzt auch in den nächsten Jahren, und damit meine ich in den nächsten 20 Jahren irgendwie, glaube ich, auch ganz oben sehen muss unter den besten Trainern der Welt. Ich finde, das ist ein so krasses, also da stimmt ja alles bei Bayern, ne? Wirklich von jeder läuft für den anderen, unglaubliche Power, unglaubliche Taktik, unglaubliche individuelle Klasse, Bock, und das ist, macht einfach, also ich finde, es macht richtig, richtig, richtig Spaß, Bayern zu gucken.
Und das sagen Leute, die eigentlich überhaupt keine Bayern-Fans sind. Und das ist einfach die höchste Form von Respekt, die man sich erarbeiten kann.
So ein bisschen Anti eigentlich.
Ja, das ist, muss man ehrlich sagen, haben die Bayern sich diesen Respekt auch verdient. In der Champions League wird es spannend sein. Klar, das ist, da kann alles passieren. Manchester City, weil du sagst, beste Mannschaft der Welt. Manchester City ist für mich, hat ein ähnliches Niveau, die gerade England komplett auseinandernehmen. Und das ist die stärkste Liga der Welt derzeit. Das wird spannend werden. Ich glaube, die können spielen die im Halbfinale? Die Auslosung ist ja schon raus. Halbfinale, glaube ich, würden sie gegen Manchester City spielen, oder? Viertelfinale spielen die Bayern gegen Paris. Ich meine, im Halbfinale würden sie gegen City spielen. Das wäre mal echt eine interessante Serie, die beiden gegeneinander, wenn das so ist, wie ich es gerade in Erinnerung habe. Das wäre richtig krass. Gut, Stuttgart, wie gesagt, wir wollten eigentlich mal mehr über Stuttgart reden, aber jetzt denken wahrscheinlich alle VfB-Fans, ja, nee, heute bitte nicht, diese Woche nicht, lass mal lieber nächstes Mal wieder drüber reden, das machen wir natürlich auch. Den Gefallen tun wir euch, weil nach so einem Spiel, muss man sagen, die junge Truppe hat einfach da Lehrgeld zahlen müssen und das ist auch nicht so, ich find's nicht so schlimm, das kann mal passieren gegen die Bayern. Wir haben noch Augsburg in Freiburg, eine weitere Mannschaft, die ihre Fühler nach Europa ausstreckt und eine weitere, die keine Lust hat, in den Abstiegskampf reingezogen zu werden. Ja, Freiburg hat das 2-0 gewonnen. Hat das jemand gesehen, das Spiel?
Ich steige jetzt in den Christian-Günther-Fanclub ein. Was der auf links abreißt und was halt überhaupt niemand interessiert in Deutschland. Aber der hat das perfektioniert. Also der ist defensiv, ist der immer da, der geht nach vorne, der dribbelt jetzt in den Strafraum rein. Was willst du eigentlich mehr da? Also der hat jetzt eine Wahnsinnsleistung wieder gebracht gegen Augsburg, war beiden Treffern wirklich direkt beteiligt. Da muss man sagen, Hut ab, der ist in einer richtig starken Form und reißt als Kapitän die Mannschaft mit. Und ansonsten war es ein relativ ereignisarmes Spiel. Beide Trainer haben sich entschieden, mal wieder auf 4-4-2 zu setzen. Loblicher Gedanke, weil beide wieder offensiver spielen wollten, aber haben sich am Ende neutralisiert. Und dann war Günther der entscheidende Mann. Hört man ja auch nicht häufig, aber da kann ich nur mein Lob nochmal an ihn rausschicken. Richtig starke Leistung.
Gutes Spiel gemacht, verlängert. Hast du es gesagt schon? Weiß ich gerade nicht. Verlängert in Freiburg seit 2007 ist er beim Sportclub. Also ja, der ist gut drauf derzeit. Und Freiburg auch Tabellenplatz 8. Ein Punkt hinter Union. 3 Punkte hinter Leverkusen, die derzeit nicht mehr viel holen.
Und vor allen Dingen haben die noch einen relativ leichten Spielplan, die Freiburger. Also die kommen jetzt in diese Phase, wo sie in der Hinrunde, glaube ich, hatten sie irgendwie 6 Spiele am Stück oder so gewonnen. Diese Phase kommt jetzt mit relativ leichten Gegnern. Jetzt noch das Spiel gegen Gladbach, wo sie nochmal ein richtig richtungsweisendes Duell haben. Da kann es am Ende wirklich passieren, dass die auf 6-7 rutschen und alle sich fragen, wie ist das eigentlich passiert? Und Man kann sagen, naja, weil sie jetzt halt eine gute Ausgangsposition haben und jetzt die leichten Spiele vor der Brust und da richtig mit Selbstvertrauen reingehen und die Gegner wegtanken können.
So sieht das aus. Und damit beschließen wir sozusagen auch schon den
Mal immer auf die Tabelle gucken.
Zum Bundesliga, hat mir gerade eingeblendet. Wir können sie gerne mal einblenden, ja. Hast du gar nicht gesehen. Ja. So sieht's aus, ne? Wir haben ja viel drüber gesprochen. Abstiegskampf, unfassbar spannend. Champions League, sehr, sehr spannend. Und dazwischen viel Potenzial. Und
selbst Meisterschaft
noch nicht entschieden. Theoretisch auch die Meisterschaft, weil Leipzig ja auch noch gegen die Bayern spielt. Da können sie natürlich theoretisch was machen. Aber wenn die Bayern in der Form sind, hat Leipzig keine Chance. Ist einfach so. Man sieht's ja auch in der Champions League. Letztes Jahr gegen PSG haben sie keine Chance gehabt. Und gegen Liverpool, die nun auch wirklich nicht gut drauf sind, haben sie am Ende dann doch auch verdient ausscheiden müssen. Und wenn die Bayern ihre Leistung abrufen, hat Leipzig einfach keine Chance. Ist in meinen Augen so. Wir werden aber sehen. In einem Spiel kann alles passieren. Kann ja auch kurios, irgendwas Kurioses am Ende passieren. So, Gerrit, wo wir dich schon mal hier haben, reden wir auch ein bisschen über den HSV und über die zweite Liga. Das ist willkommener Anlass für mich. Weil das auch vom Timing so gut passt. Vor 3 Wochen oder so wäre ich zu beleidigt gewesen, hätte ich keine Lust gehabt. Aber jetzt kamen 3 starke Spiele. Gegen Kiel hätte man gewinnen müssen, 1-1. Dann gegen Bochum gewonnen und jetzt gegen.
Aber immer noch beleidigt.
Bist du immer noch beleidigt?
Weißt du, das ist soll ich einen kurzen Monolog halten?
Bitte!
Weißt du selbst, HSV erstmal sowieso, ich würd jetzt überhaupt gar keine Prognose irgendwie stellen am 26. Spieltag, weil leider dann am Ende des Tages doch immer alles möglich ist. Und ich habe natürlich irgendwie, und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein ganz grundlegendes Problem beim HSV, aber man hat ja als HSV-Fan trotzdem irgendwie diesen Anspruch, den man auch in der zweiten Liga nicht richtig los wird, selbst wenn man kritisch reflektiert, dass dieser Anspruch auch eins der Grundprobleme des HSVs ist in den letzten Jahre, innerhalb der letzten Jahre wahrscheinlich. Aber irgendwie, keine Ahnung, man spielt 2 Spiele in Folge unentschieden, dann verliert man gegen Würzburg, dann verliert man gegen Pauli, was ich den Jungs auch immer richtig persönlich übel nehme irgendwie, also was mich wirklich dann so krass enttäuscht, dass ich danach sowieso gefühlt 3 Wochen kein Bock mehr habe, mir den HSV anzugucken, vor allem, weil es so unnötig ist, einfach so übertrieben unnötig. Ja, und jetzt irgendwie wieder 2 Spiele solide gewonnen. Ich dachte ehrlich gesagt, vor dem Spiel gegen Heidenheim dachte ich, okay, Terodde, Corona, das Ding ist wieder durch. So noch ein Jahr in der zweiten Liga war wirklich so mein Gefühl. Da muss man wirklich sagen, ohne das jetzt so hoch zu hypen, ne, wir haben jetzt gerade über Bayern und Manchester City gesprochen, jetzt sprechen wir über den HSV und der zweiten Liga, ne, ist klar. Aber so ein Leibold irgendwie genau der Richtige für die Kapitänsbinde, sieht man, dass der dann irgendwie die Challenge accepted, die Situation annimmt. Taktisch auch irgendwie schlau und klug von Tune. Ich weiß nicht, wie viel da seine Entscheidung ist und wie viel da taktische Anweisung war. Aber gute Läufe gemacht und sowieso grundsätzlich, das hat jetzt wieder Hoffnung gemacht. Aber, und das ist halt immer das Ende des Liedes, ne, also erstmal glaube ich, dass, ich guck mal ganz kurz, einmal rein, wenn ich nicht 1000%ig kapitelfest bin. Bochum spielt, glaube ich, gegen Düsseldorf und Fürth spielt gegen Heidenheim. Beides verhältnismäßig starke Gegner. Wenn sie gewinnen, dann überholen sie den HSV ja wieder an der Kiel spielt gegen Düsseldorf, glaube ich, ne?
Also das aus, dass das gegen Hannover, meine ich, glaube ich, ne? Kiel gegen Hannover, ne? Die haben noch 2 Spiele, die fehlen.
Ja, auf jeden Fall da.
Gewirbelt durch Corona, ja.
Ja.
Da wird auf jeden Fall was passieren. Ende des Liedes, HSV, das wird wieder spannend, das bleibt spannend. Da würde ich am 26. Spieltag nach den letzten Saisons nie wieder eine Prognose abgeben und mich irgendwie freuen. Ich kann mich selbst über so ein 3-0 beim HSV, ehrlich gesagt, nach den letzten Jahren nicht mehr freuen. Es ist immer eher so, dann vielleicht so ein bisschen erleichtert, aber ich merke, dass ich jetzt auch gerade nach dem Ding gegen Pauli wieder auch so weniger Bock habe, mir das anzugucken, weil ich schon echt krass emotional bin als HSV-Fan und schon auch meine Laune irgendwie, ohne dass ich es will, krass davon abhängig mache. Und das ist mir einfach in der Regel zu viel Risiko, mir das zu geben und mich dann am Ende zu ärgern. Dann tut es mir besser, wenn ich mir einfach am Ende irgendwie das Ergebnis angucke und dann so ein bisschen emotionale Distanz dazu bekomme.
Also da kann ich mich in ganz vielen Punkten wiederfinden, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich möchte aber, Nico, du wolltest was sagen, bevor ich dazu was sage.
Nee, alles gut, mach du mal.
Also mir, wie gesagt, mir geht's zu 100% bei dir. Ich bin da auch komplett traumatisiert und wie so ein Hund, so ein Straßenhund, der aufgelesen wird und so eine helfende Hand sich ihm reicht, so zuck ich immer so zurück, wenn der HSV ein Spiel gewinnt, weil ich mich gar nicht traue, das zuzulassen. Aber ich muss tatsächlich mal sagen, dass diese Krise, die sie ja hatten, ne, auch eine Ergebniskrise, aber auch eine fußballerische Krise, da hat schon vieles darauf hingedeutet, dass sich das wiederholt, was sich in den letzten beiden Saisons so entfaltet hat, gerade zum Ende der Saison, dieser völlige Kollaps. Und dann haben sie halt gegen Kiel meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel gemacht, was sie hätten gewinnen müssen. Sie haben gegen Bochum, gut, bedingt durch eine rote Karte, da waren sie offensiv nicht besonders stark, aber sie haben hinten nichts zugelassen und haben am Ende das Spiel gegen den Tabellenführer Bochum souverän gewonnen in Bochum. Und ich fand, jetzt gegen Heidenheim war es wirklich eines der besten Spiele, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, weil sie trotz 5 verletzter Stammspieler, kein Terodde, kein Duziak, der somit der wichtigste Mann ist, finde ich, gestalterisch beim HSV. Dann hast du im Mittelfeld, gut, Jasula ist noch nicht so weit, dann Kinzombi hat gefehlt, hinten Leistner hat gefehlt. Und sie haben so ein souveränes Spiel gemacht. Die haben das Gegenpressing war so gut, wie ich es noch nie gesehen habe beim HSV. Die ganze Mannschaft hat mitgezogen, kein richtiger Ausfall. Sodass ich da wirklich bei aller Vorsicht isoliert, was dieses Spiel angeht oder die letzten 3 Spiele angeht, sagen muss, okay, da haben sie mich wirklich mal überzeugt. Und ich will mir auch nicht zu viel Hoffnung gönnen, aber zumindest ist diese komplette Blaupause, wie sie im letzten Jahr war, vielleicht ein Stück weit abgewendet. So. Weil ich finde, sie entwickeln sich in eine ganz gute Richtung und sie haben jetzt Mannschaften, sie haben die größten Brocken weg. Mal gucken, wie sie sich jetzt gegen die kleineren Mannschaften schlagen. Aber ich bin optimistischer als in den letzten beiden Saisons, muss ich sagen.
Ich hab dir schon vor Wochen zum Aufstieg gratuliert.
Ja, hör auf, Nico.
Guck, ich hab mir eben gerade das Restprogramm angeguckt.
Nee, wirklich.
Das
also ich finde.
Durch, Alter.
Nee. Viel zu optimistisch. Viel zu optimistisch. Ich find euch beide viel zu optimistisch, ehrlich gesagt. Also ich trau mich nicht mal. Ich würde so eine Aussage niemals treffen. Wie gesagt, absolute Wundertüte gefühlt.
Fandst du sie nicht stark gegen Heidenheim jetzt?
Och, zwischendurch spielen sie ja derbe stark. Also ich finde, sie spielen sogar einfach viel besseren Fußball, als sie die letzten 2-3 Jahre gespielt haben, wenn sie dann diesen guten Fußball spielen. Aber ja, ob sie ihn dann spielen und so weiter, das ist halt irgendwie einfach leider, irgendwie absolut unberechenbar so, und deswegen würde ich mich gar nichts trauen. Ganz viele Sachen, was du sagst, mit hinten nichts zulassen und so, ich glaube, da sind richtig tolle Leute irgendwie. Ich glaube, Onana wird sich richtig gut entwickeln die nächsten Jahre. Ich hoffe, man kann den ein bisschen beim HSV, weil das wird ja dann auch spannend. Das ist ja dann die nächste Sorge. Ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt so einfach nur völlig bedingungslos über den Aufstieg freuen würde, weil ich glaube doch schon, dass wenn man irgendwie immer noch so einen Hand und so mit sich rumlaufen hat, von dem man dann erwartet, dass er die raffinierten Pässe in die Schnittstelle spielt und jeder Kommentator den gefühlt auch immer noch so ankündigt, obwohl er den eigentlich sowieso nicht mehr spielt und ich finde immer sowieso total überbewertet ist, selbst da, keine Ahnung, ich glaube, wenn der HSV jetzt aufsteigen würde, dann müsste so viel passieren, dann müsste man sich so viel überlegen, damit sie da nicht irgendwie die Hucke voll kriegen und ein Jahr später wieder unten sind und so. Deswegen, ich bin überhaupt nicht optimistisch, ich finde, man muss das im Prozess sehen, ich glaube, im Prozess sind wir gerade an einem guten Punkt. Ich glaube, Tune ist ein guter Mann. Ich glaube, es passieren gute Sachen. Ich habe ja auch einen ganz guten Kontakt zum HSV jetzt in letzter Zeit. War da im Podcast mit dem Chefscout da oder mit der wie heißt der, mit dem Sportdirektor. Und habe auf jeden Fall keine Ahnung, ganz gespaltene Gefühle, mal abwarten, aber ich würde auf jeden Fall niemals jetzt irgendwas prognostizieren und wenn, dann würde ich eher prognostizieren, dass sie es irgendwie, warum auch immer, in den letzten Spieltagen auf einmal wieder verkacken.
Ja, das ist auch der einfachste Weg, weil das ist ja, also mir geht's ja auch so, das wäre ja auch völlig irre, irgendeine Form von Optimismus diesbezüglich zu verspüren. Nico,
das,
ja?
Das sagt der Kollege, der mich die ganze Zeit dafür anzählt, dass ich meinen SV Werder Bremen in der Bundesliga äußerst realistisch betrachte. Ist doch genau das gleiche in Grün, nur mit der Angst vorm Aufstieg. Und die Mannschaft ist besser als die drumherum, das haben sie jetzt 2-3 Mal bewiesen. Das Restprogramm zeigt auf dem Papier, du hast noch ein paar so fallen natürlich so, wenn du wieder nach Sandhausen musst und nochmal der 34. Spiel der letzten Saison in den Kopf kommt. Aber rein auf dem Papier ist da nichts mehr, was denen jetzt.
Ja, aber das also ist doch, das haben wir doch alle gemeinsam. Dieser Selbstschutz vor der eigenen Enttäuschung der Liebe zum Verein. Das kennt jeder. Dass man, selbst wenn es gut läuft und gerade bei Vereinen, wo man es eben nicht gewöhnt ist, dass es gut läuft, dass es dann, dass man das mit ganz viel Vorsicht genießt, weil das so ein zartes Pflänzchen ist und man schon so oft enttäuscht wurde. Und da gibt sich Bremen noch nichts, da gibt sich ja HSV nichts, die Eintracht gibt sich ja auch nichts. Ja. Also das ist einfach ist das so, das ist reiner Selbstschutz.
Ich sehe übrigens auch diese.
Ich nehme mich aus dem Fenster. Frankfurt Champions League, Bremen Klassenerhalt. Und der HSV steigt auf.
Ja, würden wir alle hier unterschreiben, würde ich sagen.
Ja, ist doch cool mit mir. Also, was du gerade angesprochen hast, Gerrit, ist ja die Situation, wenn man aufsteigt, ne? Da habe ich mich jetzt noch gar nicht mit befasst. Also, mir ging es jetzt erstmal darum, dass.
Wie gesagt, ja, aber das denke ich mir dann. Deswegen hält sich mein Enthusiasmus so in Grenzen, weil, wie gesagt, wenn man es im Prozess sieht, und ich bin ja nach wie vor der Meinung, gucken wir mal alle krumm, und wie gesagt, ich bin mir auch bewusst, dass das wahrscheinlich eins der Grundprobleme beim HSV ist. Beim HSV vom Stadion bis alles, das ganze Drumherum, ist halt eigentlich Champions League, nur dass der HSV in der zweiten Liga spielt, weil es an so vielen Stellen so lange so scheiße lief. Und ich glaube, dass wir in dem Prozess jetzt an einem Punkt sind, wo wir auf einem guten Weg sind. Ne? Aber ich sag nur, weil der HSV jetzt aufsteigt, also es muss so unendlich viel irgendwie die nächsten Jahre noch passieren, dass ich mich nicht über einen Sieg krass freuen kann und weswegen ich auch noch nicht mal jetzt, glaube ich, wahrscheinlich, wenn es dann steht, dass wir aufsteigen, noch nicht mal dann irgendwie mega euphorisch wäre. Weil, ey, ihr müsst euch vorstellen, ich habe angefangen, richtig intensiv HSV zu gucken. Digga, da war irgendwie Van der Vaart in seiner Topform da, der HSV. Also das war ja was ganz anderes. Ich habe ja im Prinzip, ich bin genau im falschen Moment gekommen. Seitdem geht's nur bergab. So, und eigentlich wünsche ich mir ja für den HSV, dass der HSV irgendwann mal wieder da ist, wo er meines Erachtens nach, und das sage ich natürlich auch als HSV-Fan, hingehört. Und ich sage, davon sind wir so weit entfernt, dass es mir in letzter Zeit ganz schwer fällt, irgendwie Begeisterung, Optimismus oder so für irgendwas aufzubringen. Ich habe immer, also kein, und wenn ich es dann mal mache, wenn ich dann mal irgendwie mich mit meinem besten Kumpel hinsetze und dann das Spiel gegen Pauli richtig gucke und mich da einmal wieder richtig reinsteige und mich so den ganzen Tag da schon reinhype und wir das dann verlieren, bin ich wieder so, weißt du, was ich meine?
Ey, natürlich weiß ich, was du meinst. Ich, zu 100% fühle ich das. Bei mir ist es halt so, ich nehme die Siege mit, ich freue mich über die Siege. Und man muss ja auch die wenigen Lichtmomente, die einem das anbietet, auch irgendwie dann nehmen und auskosten. Man kann ja dann nicht in den Momenten, wo ein bisschen Erfolg da ist, auch das noch in die Schwärze versickern lassen, die sich in den letzten Jahren um einen herum aufgebaut hat. Deswegen nehme ich diese Dinge und freue mich dann auch drüber. Wenn ich das realistisch einordne, wie es dann auch in der ersten Liga perspektivisch aussehen könnte, dann bin ich natürlich nicht optimistisch, weil die Kluft zwischen diesen Ligen sehr groß ist. Und ich glaube auch, der HSV im Gegensatz zu Stuttgart nicht an dieses Füllhorn an Talenten besitzt, was ein in der ersten Liga tragen könnte und die auch noch so viel Potenzial zur Weiterentwicklung hätten. Es sind viele gute Zweitligaspieler, aber eben, gut, du hast einen Ambrosius, der Spaß macht, du hast einen Wangnummern, der Spaß macht, das alles junge Eigengewächse sind. Aber ansonsten, Tobi, dein Finger, was sagt dein Finger?
Weil du gerade diese nennst, das ist ja noch ein Punkt, den man vielleicht mal positiv hervorheben kann. Ich bin immer noch bei vielen Aufstellungen bei Thion frage ich mich, okay, warum haben sie jetzt gerade heute diese taktische Variante gewählt? Da ist dann immer viel so probieren dabei, was manchmal gut geht, manchmal nicht. Aber man kann zumindest konstatieren nach einem Jahr, dass viele junge Spieler einen Sprung gemacht haben. So ein Jamra, der richtig stark ist, ein Ambrosius, der richtig gut ist, auch ein Haier, der sich halt richtig geil eingeführt hat in die Mannschaft. Gerade defensiv hat die Mannschaft einen Sprung gemacht.
Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, Ambrosius, von dessen Entwicklung bin ich richtig begeistert. Also, weil der letztes Jahr wurde er schon mal so reingeworfen, aber erst ganz am Super. Ende. Aber der Typ bringt so viel mit, das ist so ein von der Mentalität her, so ein Biest, der gewinnt fast jeden Zweikampf, der hat eine Körpersprache, so, das ist halt kein Labbedudel. So. Und das ist ein junger Kerl, der im Prinzip seine erste Saison als Stammspieler im Profifußball spielt. Und wo am Ende bei ihm dann die Decke ist, qualitativ, ob es für die erste Liga reicht, weiß ich nicht. Aber das ist zum Beispiel so ein Spieler, der macht mir Freude, der hat seinen Vertrag verlängert. Und genau dahin muss der Weg ja auch gehen, dass du eigene Talente hochziehst und die sich mal nicht verschlechtern, sondern auch beim HSV verbessern. Allein das ist ja schon mal eine ungewohnte Freude.
Darüber hinaus, hinaus über die Defensivskills ist der Typ halt, hat der Typ halt irgendwie wirklich, glaube ich, eine ziemlich gute Passgenauigkeit. Mhm. Und hat irgendwie einfach so immer nur so in Teilen, ne? Aber beim HSV irgendwie mal spielende Innenverteidiger, die irgendwie mal das Spiel geiler öffnen oder so, gab's jetzt die letzten Jahre auch nicht auch nicht so.
Definitiv.
In ja. Hülle und Fülle. Und ich glaube, da hat der auf jeden Fall auch ein, da hat der auf jeden Fall auch ein gutes Potenzial. Mittelfristig. Also ich glaube, der bringt derbe viel mit. Und ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt. Aber das muss man wirklich auch sagen. Das gefühlt die letzten Jahre beim HSV die Entwicklungspläne so beschissen gewesen sein müssen und die Leute, die dafür die Verantwortung tragen, so inkompetent sein müssen, weil es ja nicht sein kann, dass irgendwie ob das Gregoritsch oder Waldschmidt oder was weiß ich, dass diese Leute beim HSV spielen, irgendwie in jeder Situation immer die falschen Entscheidungen treffen und dann wechseln sie weg vom HSV und auf einmal explodieren die. Das muss ja ein strukturelles Problem im Verein sein. Da gibt's ja diverse Beispiele für. Und ich glaube, da ist wirklich, und das ist eine der Sachen, die ich meine, die in den letzten Jahren, die jetzt irgendwie in diesem Prozess gut zu funktionieren zu scheinen, dass da einfach was passiert. Und als nächstes geht's dann darum, irgendwie diese Leute, dass wenn die Leute dann gut funktionieren und sich gut entwickeln, die halt dann irgendwie an den Verein zu binden oder mal dazu zu motivieren. Also zum Beispiel sowas, also wollen wir wieder absprechen oder lassen wir das gleich bleiben?
Ja, also viele Arbeit ist, glaube ich, so ein Sondertthema. Weißt du, ich bin so halb bei dir.
Ganz ihm richtig, ehrlich gesagt.
Weil dieses, ja, der ist Multimillionär, also tut mir zumindest mal nicht leid. aber weißt du, was du sagst, bevor wir leider gleich die Sendung beenden müssen, weil wir haben nächste Woche auch noch ein schönes Zweitliga-Special, aber eine Sache vielleicht noch zu diesem, dass die Spieler beim HSV alle so viel schlechter werden. Ich glaube, das stimmt zu 50%. Das betrifft Spieler wie ein Kostic oder so. Aber das ist meiner Meinung, liegt das auch daran, und das siehst du jetzt auch bei Schalke, dass das drumherum so schlecht ist. Und wenn du dir mal, guck dir mal Spieler an beim HSV, die auch in der Abstiegssaison und davor gespielt haben. Ich nenne dir mal ein paar Namen. Ostscholek, Sakai, Robert Tesche, vorne Bobby Wood im Sturm. Dann hast du, wie
spielt immer noch.
Was?
Richtig gruselig, ey.
Nein, aber Wood kostet immer noch Geld.
Das richtig
Mafrei, der aus Köln kam, der Stamminnenverteidiger war, der jetzt in Fürth spielt. Das sind jetzt nur fünf Namen oder so, die mir spontan einfallen. Ich habe jetzt nicht mehr recherchiert. Aber das sind alles Namen, die haben nicht die Qualität. Und wenn du dann ein, zwei gute Spieler in dieses Zweitliga-Ensemble steckst, dann können die natürlich nicht gut performen. Und Kostic war komplett auf sich allein gestellt. Und dass der das Zeug hat, siehst du jetzt in Frankfurt, wo er gute Spieler um sich rum hat. Und ich glaube eben, dass dieses Märchen davon, dass alle Spieler schlechter werden, auch ein Stück weit dadurch zustande kommt, weil nämlich die anderen Spieler, die sind de facto schlecht. Und in diesem Umfeld können die guten Spieler sich gar nicht entfalten. Und das liegt nicht nur am HSV, das liegt einfach daran, dass die Mannschaft de facto schlecht war. Und das siehst du genau daran, wo diese Spieler jetzt alle spielen. Keiner von denen, mit Ausnahme Kostic, hat einen großen Durchbruch geschafft. Özcan, glaube ich, hat es in der Türkei geschafft, aber der hatte bei Stuttgart vorher auch schon nichts gebacken bekommen. Wo ist Gregoritsch? Der funktioniert auch nicht mehr. Also, weißt du, ich meine, das ist auch ein Stück weit.
Waldschmidt könntest du noch, aber er war noch jung.
Waldschmidt hat, glaube ich, auch einen kleinen Knick, oder?
Ja. Waldschmidt war noch jung. Waldschmidt
hat auch ein bisschen vorm Tief, weiß ich.
André Hahn hat.
Aber auf jeden Fall ist es so, dass. Der ja aber, glaube ich, jetzt, der ja eigentlich so bei Augsburg zumindest, glaube ich, so ganz gut das macht, was er. Nee, aber du hast natürlich absolut recht. Du hast natürlich absolut recht, wenn du irgendwie. Also, man merkt das ja, wie gesagt, ich spiele ja. Ich spiele Fußball auch im Verein und wir spielen da ja auch mit Jungs. Wir haben ein paar Jungs bei uns, die höher gespielt haben, zum Teil auch sehr hoch gespielt haben. Und und das merkst du, dass wenn das natürlich deren Niveau extrem runterzieht. So, das ist klar. Das liegt auf der Hand. Aber ich glaube, dass man dann da halt irgendwie. Also sowieso Ostrolek, Sakai und so, das sind ja alles Sachen, die letzten Jahre passiert sind. Das ist schon eine absolute Frechheit, dass diese Leute Profifußballer geworden sind, meines Erachtens nach. Und dann darüber hinaus eine absolute Frechheit, dass die dann auch noch beim HSV spielen. Ja. Und das sind aber auch diese strukturellen Probleme, die ich meine. Und ich habe das Gefühl, dass da irgendwie in letzter Zeit viel passiert und dass es bergauf geht. Also ich glaube, wenn man eine optimistische Sache abschließend über den HSV sagen kann, ist, glaube ich, dass der HSV mittel- und langfristig jetzt langsam auf einem ganz guten Weg sein könnte.
Da bin ich bei dir. Und das sind die ersten Steps. Und die führen hoffentlich
kurzfristig in die erste Liga. Und da muss man erstmal die ersten Saisons, falls man den Klassenerhalt schafft, einfach kleine Brötchen backen und sagen, der Klassenerhalt ist das einzige Ziel. Und da muss man eben wieder langfristig denken und darf nicht irgendwelche Paniktransfers fertigen, um irgendwie die Klasse auf Krampf zu erhalten, sondern musst du halt einfach diesen Weg weitergehen mit Eigengewächs, mit jungen Spielern, mit Qualität im Kader und darfst genau diese Transfers wie in der Vergangenheit nicht mehr machen, weil meiner Meinung nach der Hauptfehler war einfach schlechte Transfers. Die Mannschaft war einfach schlecht. Sie war nicht gut. Sie war einfach schlecht und es verdient abgestiegen.
Hat vor Terodde mal jemand richtig gezündet, ja, von den Transfers der letzten 4 Jahre oder so.
Ja, und jetzt hast du wenigstens ein paar Jungs, Haier, Duziak.
Oh, gut funktionieren.
Ja, ja, so sieht's aus.
Wunderbar.
Ich fand, lieber Gerrit, du hast auch wunderbar funktioniert. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Am Ende auch deine Internet-Connection. Lass mich kurz noch darauf hinweisen, dein neues Album Deutscher Oktober ist gerade erschienen. Also übrigens auch mit einer schönen Hymne auf Hamburg. Also das ist euch allen ans Herz gelegt. Nächste Woche gibt's bei uns ein Zweitliga-Special. Vielleicht guckst du auch mal wieder rein. Und euch dort draußen sei noch ans Herz gelegt, wie es hier bei Rocket Beans TV weitergeht. Es gibt nämlich jetzt diesen Game Talk, diesen wunderbaren, mit Chiara, Elias, Gregor. Danach gibt es ab 22 Uhr oder vielleicht ein bisschen später aufgrund unserer Überziehung hier gerade ein schönes Let's Play von Denzelmann. Das war's für uns, das war's von Bundesliga. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.
Schön. Ciao. Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.